Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Auf dem Stammtisch,
Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich.
Stammtisch, Phase,
Phase. Denn heute brechen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Janik, wie geht's dir?
Ja, sehr gut, Nico, sehr gut. Wie geht's dir? Du treibst dich ja wieder in der Weltgeschichte rum.
Ja, mach mal gucken. Wenn wir das hier hören, bin ich schon wieder auf einem anderen Kontinent. Das klingt so beschissen arrogant, ich weiß es.
Das ist schlimm.
Es ist leider die Wahrheit. Deswegen nehmen wir nämlich auch ein paar Tage früher auf als sonst, weil du bist in Berlin. Ich sehe nicht das Büro. Du machst also ein Partywochenende.
Genau. Werde nach diesem Podcast mich direkt in einen Berliner Techno-Club verabschieden, da Sonntagmorgen wieder raussteppen und dann war das mein Wochenende.
Sehr gut, alles klar. finde ich eine gute Idee. Ich bin gerade, das ist ganz interessant, auf einem Musikfestival in Kanada, in Montreal. M von Montreal heißt das, war ich letztes Jahr schon, da haben wir auch einen kleinen Bericht dazu gemacht. Ich mag diese Reisen immer, weil das ist so, ist im Prinzip wie das Reeperbahn-Festival, so eine Konferenz, wo Musik vorgestellt wird. Und bin hier unterwegs und habe, es ist ja französischsprachige kanadische Bereich. Das heißt, ein bisschen Französisch habe ich, aber so richtig reicht das nicht. Ich habe sehr, sehr spannende Sachen hier gehört, die ich dir auf jeden Fall mal zeigen muss, wie die dir gefallen. Obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass es die wahrscheinlich nie nach Deutschland schaffen werden.
Ah, wahrscheinlich nicht.
Nee, aber genau.
Ich höre trotzdem rein.
Aber ich habe Sachen gehört, die waren, also da sind auch so schön, da waren noch Release-Partys, unveröffentlichte Material wurde gezeigt und sowas. Alles gute Sachen hier dabei, hat Spaß gemacht. Aber ist nicht unser, oder ist das unser Thema heute?
Ja, ja. Gute Überleitung.
Es ist unser Thema, Nico, als hättest du es gewusst, ja. Aber man muss ja tatsächlich nicht ganz nach Montreal fahren, um so nice Events da irgendwie mitzukriegen. Da reicht es auch, wie ich, nach Berlin zu fahren. Mhm. Und dann, wenn man sich gegen den Techno-Club entscheidet man sich einfach für eine andere Party. Zum Beispiel Unreleased Berlin, wo einmal im Monat Rap-Acts unveröffentlichte Songs präsentieren. Das Ganze ohne Fotos, ohne Videos. In kleiner, gemütlicher Atmosphäre. Und genau darüber sprechen wir heute. Und deshalb haben wir heute zwei, das muss man nochmal unterstreichen, zwei von drei Machern dabei. Memo und Fede sind heute bei uns. Herzlich willkommen, ihr beiden.
Ja, danke für die Einladung.
Danke für die Einladung, ja, voll.
Danke, dass wir hier sein dürfen.
Der total spannendes Format übrigens. Da müsst ihr auf jeden Fall jetzt, glaube ich, gleich von vornherein so ein kleines bisschen drüber erzählen, denn du hast es ja schon als Thema mit drin gebracht. Yannick, das ist genau das, worüber wir sprechen wollen. Denn also ich mag Konzept und Idee, aber wir müssen heute mal gucken, was dahinter steckt und wie es funktioniert.
Absolut. Also ich habe es ja eben genau ganz, ganz kurz angerissen, aber die beiden Jungs können da auf jeden Fall deutlich mehr zu erzählen.
Warst du mal da, Yannick?
Leider noch nicht. Das Problem, okay. Problem in Anführungsstrichen ist ja, dass wir in Hamburg sitzen und dann man jetzt nicht irgendwie jede Woche nach Berlin fährt.
Ja, das ist der Vorteil für euch. Ihr könnt alles dazu gleich erklären, denn das Thema der Woche ist genau das, oder Yannick?
Yes. Wo war das Unreleased Berlin? Was macht ihr da eigentlich? Warum ist das so cool, was ihr da macht? Was für Feedback kriegt ihr? Was habt ihr noch vor? All das besprechen wir in dieser Folge jetzt mal ganz ausführlich.
Also wir hatten einige Hamburger Acts auf jeden Fall auch da. Ne? Bei der ersten Veranstaltung hatten wir Pimpf zum Beispiel da, der zwar jetzt kein Hamburger ist, aber in Hamburg wohnt, soweit ich weiß. Und
das zählt, würde ich sagen.
Der gilt als Hamburger. Also ich nehm den mit rein bei uns.
Das ist okay.
Aber auch andere Acts. Vielleicht mal so allgemein, ich meine, ihr habt ja schon gesagt, unveröffentlichte Songs. Ihr habt gesagt, keine Fotos und keine Videos. Das ist so an und für sich schon das Besondere an dem Konzept, aber wir haben noch ganz, ganz viel mehr. Also wir sind damals gestartet mit Fede und Vormi zusammen, haben wir diese Veranstaltung irgendwie ins Leben gerufen, weil wir selber nach der Corona-Zeit festgestellt haben, dass es kaum noch irgendwelche Events gibt, wo man hingehen kann, um Rap-Musik zu hören. Und es gibt immer noch ein paar Events, so ist es nicht, aber meistens hat sich das so fokussiert auf Battle-Rap. Und gar nicht so richtig auf Konzerte. Entweder gab es eigene Gigs oder es gab Festivals, aber es gab nicht die Möglichkeit, einfach mal so irgendwo Rap zu hören. Und deswegen kam so die Idee, dass wir selber mal was machen müssen und haben dann die Idee gehabt von Unreleased. Vielleicht kann der Fede mal so ein bisschen übernehmen.
Ja, voll. Ja, also vor allen Dingen fanden wir es irgendwie paradox, dass in einer Stadt wie Berlin, wo ja so viele Artists sind, aber wo auch so viel Szene allgemein ist, so viele KünstlerInnen, dass es da eigentlich nicht mehr so einen Treffpunkt gibt, ne? Also ich meine ganz, ganz way back mal so Royal Bunker und dann wurde das irgendwann so Rap am Mittwoch und so. Aber das sind natürlich alles Formate, die es in der Form nicht mehr gibt oder die irgendwie veraltet sind. Und wir waren auch viel auf so Sessions unterwegs in Berlin. Also vielleicht kennt ihr Swag Jam oder The Session. Da spielt dann halt immer eine Band und das ist dann eher ein Open Mic. Und wir waren so, also da verirren sich halt immer wieder Rapper hin. Aber gerade das, was dem Zeitgeist entspricht, die können da ja gar nicht, die freestylen ja nicht unbedingt immer oder die können nicht unbedingt mit Band spielen oder so oder wollen das halt nicht, weil das einfach ein anderer Film ist. Und wir waren so, okay, diese Plattform müssen wir irgendwie schaffen. Und deswegen haben wir dann Unreleased gestartet, um halt auch irgendwie zeitgemäßer Musik und zeitgemäßen Rap so wieder einen Platz zu geben. Und ja, das ist jetzt so zu dem Treffpunkt geworden und wird zum Glück voll gut angenommen.
Das ist total spannend und schön, weil es eigentlich bis auf so ein, zwei Elemente am Anfang ja das eigentlich immer schon mal gegeben hat. Also dass Musik präsentiert wird und dass es irgendwie, also wisst ihr, dass es darum geht, dass Leute sich vorstellen. Gerade auch in Bezug auf so Konferenzen, auf denen ich bin, die das im Großen machen und dann aber das im Kleinen zu sehen, dass das so in so einer Stadt auch einfach organisch von unten heraus gebaut werden kann, das hat mich total, also auch wirklich begeistert. Vor allen Dingen, weil ich das erste Mal ehrlicherweise gar nicht über eine Veranstaltung, sondern darüber damit in Kontakt gekommen bin, dass Künz mir davon erzählt hat. Ich hatte das Format gar nicht mitgekriegt, aber ich habe mitgekriegt, dass Künstler das ganz geil fanden. Und gerade diese antizyklischen Gedanken dazu, ohne gewisse Art von Präsentation oder dass man irgendwie mit Handy gleich alles mitnehmen kann oder so, gibt ja auch so eine Art Safe Space. Jetzt habt ihr da ja auch schon ein bisschen Erfahrung gesammelt. Was ist denn so das gesamte Feedback, das man so darauf kriegt, wenn man das macht, sowohl von Künstlern als auch vom Publikum?
Also wenn wir Unreleased gemacht haben, also wir haben ja das Konzept ausgearbeitet und haben gesagt, das wäre ja ganz nice, wenn KünstlerInnen die Möglichkeit hätten, unveröffentlichte Songs zu spielen. Und dann haben wir uns natürlich die Frage gestellt, naja, bei unveröffentlichten Songs haben wir natürlich das große Risiko, dass vielleicht der ein oder andere Song geleakt werden könnte.
Ja.
Und daraufhin haben wir die Idee gehabt, naja, wir machen es ja so nach den Vorbildern der Techno-Szene. Also Techno-Clubs in Berlin, das ist gang und gäbe, dass dort die Handykameras abgeklebt werden. Und haben wir gesagt, warum machen wir das nicht auch für unser Event? Dann haben wir zum einen natürlich das Risiko der Leaks nicht und zum anderen haben wir wieder dieses Gefühl von, ich will wieder im Moment sein, wir wollen Momente erschaffen, wir wollen, dass das Publikum sich auch auf die Performance der KünstlerInnen irgendwie fokussiert und gar nicht mehr versucht, das Konzert durch das Screen zu sehen, durch das Handy zu sehen. Und wir haben dann natürlich auch weitergedacht, es ist ja auch so, dass also Fede und ich, wir machen auch Musik und wir haben diese Veranstaltung auch ein Stück weit aus der Sicht des Künstlers irgendwie auch konzipiert und gesagt, wie nice wäre es, wenn man nicht auf Rückseiten von Handys guckt, sondern wirklich in Gesichtern und gerade bei unveröffentlichtem Material dann mal die reale Reaktion, Mimik des Publikums irgendwie einfangen kann, um dann vielleicht herauszufinden, weißt du was, ich spiele gerade einen Song, der seit einem halben Jahr irgendwie auf meiner Festplatte liegt und die Reaktion ist so geil, vielleicht bringe ich den bald raus. Das war so die Grundidee, weil wir selber die Idee tatsächlich im Studio hatten, im Musikstudio, und dann auch gedacht haben, ey, ich habe gerade einen Song gemacht. Oh, ich weiß nicht, würde der ankommen, würde er nicht ankommen? Und viele Künstlerfreunde von mir haben eine Menge Songs, die ich irgendwie pre-höre und das Gefühl habe, boah, das ist so ein geiler Song. Und die sind aber so, ah nee, ich weiß nicht, ich glaube, ich bringe den nicht raus. Und auch das ist zum Beispiel ein Safe Space für KünstlerInnen, in erster Linie auch einfach mal Musik vorzustellen, ohne Angst zu haben, dass sie mitgeschnitten wird, mitgefilmt wird, ohne den Druck zu haben, oh, ich muss daraus jetzt sofort eine Promophase machen.
Ja, und vielleicht auch ganz kurz dazu, deswegen ist auch das Feedback von den Labels auch nochmal so krass, weil die sagen, ey, wir haben hier Leute, die über TikTok, Instagram, Reels und so weiter super bekannt geworden sind schon, aber die haben noch gar keine Bühnenerfahrung. Und die nehmen das so dankbar an, weil die sagen, ey, ihr habt eine geile Atmosphäre, wir haben halt auch eine richtig, richtig geile Crowd, die auch einfach Bock hat auf die Musik, weil wir auch teilweise eben nicht die Artists ankündigen. Dadurch kommen dann halt eben nicht 300 Nikan-Fans, sondern dann kommen halt Leute, die Bock haben auf Musik und neue Sachen zu sehen. Und es gehört auch dazu, dass vielleicht jemand mal irgendwie nicht den besten Auftritt hat oder sonst was. Und dadurch haben Labels halt super Bock drauf, dass irgendwie das wieder einen Platz gibt, wo auch ihre Newcomer testen können. Unsere Newcomer sozusagen, die wir finden, die unsigned sind, die haben da Bock drauf und freuen sich halt, dass die so eine große Bühne kriegen. Ich meine, mittlerweile sind es auch jeden Monat 600 Leute. Und von allen Seiten hat man das Gefühl, die freuen sich einfach, dass wieder so ein Ort für Rap da ist, ne?
Eine Sache noch haben wir vergessen zu erwähnen und auch eingangs hat Yannick das gar nicht gesagt. Für die, die das Konzept nicht kennen, wir kündigen keine Artists an. Das heißt, wir haben am Eventtag so circa 10 KünstlerInnen auf der Bühne und versuchen das natürlich auch divers zu halten. In der Regel schaffen wir das auch, dass wir so ein 50-50 Male und Female Artists auf die Bühne bekommen. Und im Vorfeld diejenigen, die jetzt mittlerweile schon Fan von diesem Konzept sind, wir haben sehr, sehr viel Stammpublikum, die jedes Mal mit am Start sind, die kaufen sich Ticket, ohne zu wissen, wer überhaupt auftritt. Und die Sets, die gespielt werden auf der Bühne, sind sehr, sehr kurze Sets. Das sind in der Regel 2 bis maximal 3 Songs, also so gesehen so kleine Häppchen, die man da bekommt, und mindestens ein Song ist immer unveröffentlicht. Es sorgt natürlich dafür, dass man da auch bei uns eine Menge KünstlerInnen entdeckt, die man vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Und das ist auch ein Stück weit unser Konzept, gar nicht irgendwie die großen Namen, die großen KünstlerInnen irgendwie auf die Bühne zu bekommen. Klar gibt's das auch, das ist unser Highlight sicherlich. Aber es sind auch die kleinen Artists, die nur so 600 Follower haben und das erste Mal auf so einer großen Bühne stehen und dann sowas von abreißen, dass viele dann während der Pause oder nach der Veranstaltung sich untereinander connecten, unterhalten, und immer wieder hört man eher die kleinen Namen, klein im Sinne von unbekannt. Und das ist natürlich auch etwas, was wir lieben, dass es so geworden ist, weil genauso haben wir uns das auch ausgemalt und damals, als wir das Konzept ausgearbeitet haben, auch gewünscht, dass das passiert, weil wir halt auch gerade denjenigen eine Bühne geben wollen, die vielleicht nicht die Möglichkeit haben, irgendwie auf jedem Festival spielen zu können, weil sie halt noch nicht so groß sind.
Ja, voll, wie habe ich da ein bisschen das Gefühl, man wird so als Besucher bei euch so ein bisschen zu seinem Glück gezwungen, irgendwie so, wenn man halt nicht weiß, was kommt. So, dann geht man da auch irgendwie total anders ran und ist ja irgendwie, also auch, glaube ich, viel offener dafür, sich die Sachen auch wirklich zu geben. Und wenn ich so dran denke, also ich war jetzt ja leider noch nicht bei euch, aber keine Ahnung, so im Kino, eine Sneak Preview ist ja auch so ein gängiges Absolut. Konzept irgendwie. Und die paar Male, wo ich dann immer da war, hatte ich irgendwie das Gefühl hinterher, dass ich den Film immer ein bisschen geiler fand, so, weil ich einfach nicht wusste, was kommt. Und ich glaube, genau den gleichen Effekt hat man bei euch mit den Artists auch. So, wenn man die halt auf irgendeinem Festival-Line-Up sieht, dann hast du den Namen vielleicht mal gehört oder vielleicht nicht mal das, aber dann gucke ich ihn mir wahrscheinlich eher nicht an, weil ich dann doch wieder auf die Bühne gehe, wo ich dann halt Artist XY eh schon kenne und feiere.
Absolut.
Also finde ich sehr, sehr stark, dass ihr das so macht. Glaube ich, dass es gut ankommt.
Voll. Es ist auch einfach super smart, weil es so viele Bedürfnisse abdeckt. Und ihr habt das ja selber auch schon ein bisschen beschrieben, dass es ja quasi auch der eigene Impuls war. Und lass uns mal kurz mal, oder für die Leute auch, aber auch für mich noch mal ein bisschen zusammen, seit wann gibt es das?
Seit Juni, also erst ein paar Monate. Wir machen jetzt das siebte Event.
Und wie viele Künstler sind seitdem aufgetreten?
Über 60, also 65
oder so.
Event.
Mhm. Ja. Boah, ey, ich würd gerne, und ich weiß gar nicht, ob das hier dann ein bisschen zu sehr B2B wird, aber logistisch Fragen stellen wollen. Das ist doch so ein Pain, glaube ich, einmal im Monat 10 Künstlerorganisatoren hinzukriegen und dann, wir sind ja unter uns, angefangen bei den Künstler-Egos und der Möglichkeit und der Positionierung und der Verlässlichkeit und der Planungssicherheit. Und dann ist ja die Frage, sind das alles, also wo kommen die Leute her? Wie wird das organisiert? Reisen die an? Müsst ihr die organisieren? Digga, das ist, helft mir. Ja. Allein da wäre ich schon so, Bro, ich hab da keinen Nerv zu. Annelies Hamburg, Digga, kannst du knicken, Alter.
Ja, Memo, willst du
ja, wissen? Also ich kümmere mich bei uns in erster Linie um das Thema Lineup, wobei wir natürlich wie so ein Startup fungieren. Also Waumi ist nicht da, liebe Grüße an der Stelle, der wird das sicherlich im Nachhinein hören. Wir machen intern natürlich jeder macht alles irgendwie und wir unterstützen uns da, aber ich kümmere mich halt um das Line-Up in erster Linie und natürlich auch um diese Kommunikation zu den Artists, manchmal gar nicht direkt, weil dann ist da noch jemand dazwischen, sei es ein Booker, sei es jemand vom Label, sei es ein Manager und das ist gar nicht so einfach. Also wir hatten ja vor, also wenn ja. ich so ein bisschen, so wenn ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere, wir sind ja unter uns, hast du ja gerade gesagt.
Ja, genau.
Wir hatten, also mittlerweile geht's. Mittlerweile geht's natürlich auch aufgrund der Tatsache, dass unser Konzept sich etablieren konnte und viele mittlerweile unreleased auch als Namen oder als Veranstaltungsreihe kennen. Und aufgrund der Tatsache, dass wir das jetzt auch ganz nice machen und die Künstler ja untereinander, KünstlerInnen ja auch untereinander connected sind und bei 65 Artists, die dann Artist-Freunde haben und davon auch erzählen intern, es ist einfacher geworden, natürlich an den einen oder anderen, an die ein oder andere ranzukommen. Aber am Anfang war das irre schwierig, weil wir uns auch natürlich so ein bisschen das Ziel gesetzt haben, genauso viel Bühne für Frauen, für Female MCs zur Verfügung zu stellen wie für Male MCs, so dass wir am Anfang ganz, ganz schwer auf Female MCs zugehen konnten. Und dann ist es ja auch so, dass wir zumal auch ein paar Highlights immer haben wollen. Wir hatten jetzt zum Beispiel Namen wie, wer war bei uns? Marvin Game war bei uns, Aisha Vibes war bei uns. Bei der ersten Veranstaltung war A zum J, Pimpf, Baby Joy, Chefcat, Credibil. Können wir noch ein paar Namen droppen? Wen hast du jetzt im Kopf? Also Nikan war da.
Ja, Morlock Dilemma war jetzt auch da, ist halt noch so von der alten Schule. Das war halt auch ein geiler Moment, weil die Leute halt ein sehr zeitgemäßes Line-Up irgendwie erwartet haben. Und dann kommt halt nochmal Morlock Dilemma.
Oh, das aber, ey, da muss ich rein kurz. Da sind zwei Punkte total spannend. Das eine ist ja das Name-Dropping und das andere ist auch ein bisschen die Zeit. Es kommen natürlich Leute, die jetzt Bock haben, Konzerte zu gucken oder Musik live zu erleben. Und ich kann dir erzählen, alleine bei uns in der Backstreet-Redaktion, den Hype, den mein Team darauf hat, Konzerte zu gucken, bro, geht mal, nehmt ihr mal die Plätze, ist okay. Wir haben tausend Konzerte gesehen. Da braucht es immer ein bisschen mehr, damit es mich wirklich triggert als normaler Auftritt. Das tut aber eure Veranstaltung. Merkt ihr, dass es auch jetzt über die Zeit artistseitig Leute triggert?
Was
meinst du mit triggert? Also dabei sein zu wollen, auch mal da zu sein, also das dieses Wort bei Wort.
Ja, auf jeden Fall. Also vor allen Dingen muss man ja auch dazu sagen, es ist ja wirklich so ein Treffpunkt für die Szene geworden. Und dadurch wissen die Artists auch, okay, wenn ich hier unreleased Sachen habe, die vielleicht in 2 Monaten rauskommen oder teilweise in 1 Monat, dann haben die natürlich auch Bock, das halt vorher schon mal irgendwie gezeigt zu haben, damit halt bestimmte Leute in der Szene schon mal wissen, ey, da kommt irgendwie was, das klang cool, man nimmt das natürlich nochmal anders wahr. Und halt, wie gesagt, ne, irgendwie eine Aisha Vibes kommt auf die Bühne und sagt so, Alter, das ist so geil, in die Gesichter zu gucken und halt wirklich nicht in diese Handys, die kennen das halt gar nicht mehr, ne, und die fuckt das ja selber ab und, ne, das meine ich halt, wir, Memo und ich hatten auch diverse Auftritte und daher kam ja auch so ein bisschen diese Emotion jetzt neben dem Punkt, dass wir halt nicht wollen, dass unveröffentlichte Tracks geleakt werden. Aber das ist ja auch für einen Artist, der halt irgendwie ins Studio geht und sich bei einem Song was denkt und teilweise irgendwie deeper ist, da ist ja auch nochmal eine andere ein Wunsch da, halt genau sowas zu haben, ne, aus Künstlerperspektive. Und wir hatten jetzt auch schon, wir hatten eine Künstlerin, die meinte so, ey Leute, ich habe das irgendwie lange für mich behalten, aber irgendwie habe ich das Gefühl, hier ist so eine gute Energie, die hat sich geoutet auf der Bühne. Krass. Oder und für uns war es halt so geil, das war halt natürlich das beste Kompliment ever. Weil das uns auch gezeigt hat, ey, die Leute fühlen sich ja anscheinend irgendwie wohl, so, ne, und die kommen halt von der Bühne, kommen ins Backstage und sind so, boah, wie süß sind die Leute, ne, also die sind wirklich so, die sind so unterstützend irgendwie, dass das Feedback halt auch von den Artists richtig gut ist und wir haben halt auch nochmal ein Online-Format, wo wir das alles geil aufbereiten, schöne Grüße an Döring, das ist so eine Produktionsfirma, mit der wir halt zusammenarbeiten und dadurch verschaffen wir nochmal zusätzlich Reichweite und haben halt mega gute Interaktion, deswegen haben die Artists da halt auch Bock drauf, auch so als aus Marketing-Sicht, ne.
Ey, ich find's total geil, ich weiß gar nicht warum, zufällig, genau, es hat irgendjemand, scheißegal. In irgendeinem Kontext auf einmal habe ich ein Travis Scott-Konzert irgendwo in irgendeiner Dings wollte ich mir angucken, weil da irgendwas passiert war. Dann bin ich auf jemanden getroffen, der mit so einer Kamera quasi das komplette Konzert, 2 Stunden lang, also im Mob aufgezeichnet hat, also auch mit dem Arm. Und davon waren mehrere unterwegs. Also das heißt, es scheint irgendwie sogar fast legitim zu sein. Weil das Ding hatte auch 100.000 Klicks und sowas alles. Dies erzähle ich deshalb, weil das war so krass. Also das kennen wir alle, wenn wir das gucken und wenn wir mal auf ein Konzert fahren. Aber Travis Scott in dieser Riesen, das war das SoFi Stadium, genau. Mhm. Der steht einfach unten und der war unten drin, der hat einfach in 5.000 Handys geguckt. Du warst ja mittendrin mit dem Typen. Niemand hatte kein Handy in der Hand.
Wahnsinn.
Das ist so Pain, glaube ich wirklich. Ja. Und da trefft ihr so einen krassen Nerv mit dem, was ihr macht. So.
Also die Grundidee war ja auch ein Stück weit, also wir versuchen ja immer am Zeitgeist zu sein und ich sehe zum Beispiel in meinem Bekanntenkreis, Freundeskreis auch, dass zum Beispiel das Thema Vinyl immer mehr wird. Ich sehe in meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, dass immer mehr Leute Detox von Social Media machen, weil viele auch einfach so also es reicht den Leuten so, ne? Und auch dieses ganze Content aufnehmen etc. Deswegen haben wir gesagt, wir machen gar nichts und holen eine Produktionsfirma, weil natürlich wollen wir ja auch Content produzieren. Natürlich wollen wir ja auch nach außen hin zeigen, was es da alles so gibt. Aber wir, also Fede und ich moderieren das Ganze auch und sagen am Anfang der Show, ey Leute, genießt einfach diese Show. Genießt das, was jetzt gleich hier passiert. Um den Rest kümmern wir uns. Und ihr habt dann die Möglichkeit, wenn ihr wollt, das am Ende zu teilen oder nicht zu teilen. Das bleibt dann halt bei euch. Aber genießt einfach den Moment. Also wie früher so ein bisschen.
Das Ding ist, also ich glaube nicht mal, dass es so einen Trend gibt. Also klar, ne, in einer bestimmten Bubble bei uns, Memo, bestimmt irgendwie, ne, dass man irgendwie vielleicht keinen Bock mehr hat und so auf digital und so, ne. Aber ich glaube, allgemein wird das schon erstmal so weitergehen, ne? Ist ja klar, ne? Mit sozialen Netzwerken und so, das entwickelt sich ja so weiter. Ich glaube einfach nur, dass wir vielleicht eine ganz gute Ergänzung dazu sind, weil also auch wenn ich selber irgendwie mal eine Promophase hatte, habe ich mich auch immer gefragt, okay, was kann ich denn jetzt machen? Okay, ich kann jetzt irgendwie, muss natürlich ein paar TikTok-Videos drehen, ich zeig, da kommt vielleicht der erste Teaser, da kommt das, aber es ist voll schwierig und ich glaube, deswegen finden das die Labels auch so geil, in der analogen Welt was zu finden, was halt wirklich gut funktioniert und wo man irgendwie wirklich nochmal authentisch bestimmte Emotionen anspricht, auch bei den Leuten, ne, die dann irgendwie eine andere Verbindung auch zu einem Release aufbauen. Und ich merke das ja bei mir selber. Ich bin ja selber auf dem Event, ich höre die Tracks zum ersten Mal und die kommen dann raus und ich bin halt schon voll gehypt. Ich hab direkt so eine Verbindung dazu. Ich höre das auch, weil mich das ein Stück weit halt auch an das Event erinnert und so. Das heißt, ich glaube, wir können es wirklich schaffen, wirklich wieder so Momente, also wirklich Momente zu kreieren, die es sonst halt nicht mehr so oft in der Form gibt, ne?
Voll, sehe ich 100%. Das Kleingedruckte ist natürlich, es sind jetzt ein paar hundert Leute. Es wäre total geil zu sehen, dass du mit sowas vielleicht auch mal 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 Menschen irgendwann erreichst, aber das ist limitiert an irgendeiner Stelle natürlich, was du daraus machen kannst. Und ich glaube ehrlich, dass das Spiel aus einen Safe Space schaffen, der allen ein warmes, wohliges Gefühl gibt, ist, glaube ich, die größte Errungenschaft in diesem Ganzen. Trotzdem braucht es ja eine Basis, ne? Und wenn ihr sagt, ihr habt eine Produktionsfirma dabei, da sind 10 Künstler dabei, ist das Passion oder ist das auch irgendwann ein Modell, was also Geschäftsmodell werden kann, was vielleicht expandieren kann, was auch zu, keine Ahnung, Unreleased Hamburg, Unreleased Frankfurt werden kann? Wie sind da eure Gedanken und Pläne? Und auch im Moment der Status quo?
Ja, also in erster Linie ist natürlich Passion, ne? Ich meine, wir arbeiten jetzt seit, keine Ahnung, einem halben Jahr. Wir haben alle noch unsere anderen Jobs so und verdienen keinen Cent bis jetzt. Das heißt,
ne, das macht's umso besser, aber dass diese Energie da drin steckt, diesen Raum zu schaffen, ehrlicherweise.
Ja, ey, voll, ne? Deswegen, wir geben natürlich gerade alles rein, weil wir da selber Bock drauf haben. Es ist für uns auch persönlich gerade ein geiler Moment, weil alle unsere FreundInnen zum Teil, entweder kommen die halt zu Besuch oder die sind mit im Team und wir schaffen halt gerade was. Und ich sage auch immer, das ist halt eigentlich das Coolste, was man machen kann, wenn man so will, selbstständig macht, wenn man das mit einem Event macht, weil ja man im Endeffekt einfach eine gute Zeit hat mit Leuten und für uns macht es gerade Spaß, weil wir was aufbauen und halt auch wirklich so viel gutes Feedback kriegen und Liebe reinstecken. Natürlich ist halt die Frage, also weißt du, irgendwann haben wir uns auch gefragt, wir schaffen ja voll den Mehrwert für verschiedenste Leute, Aber ne, man arbeitet halt die ganze Zeit for free und wir sind halt alle ziemlich am Limit. Und ne, natürlich gucken wir dann auch, okay, wie kann man das auch nachhaltig gestalten, damit wir dann natürlich aber auch, damit es dieses Event so lange wie möglich gibt und wir das so lange wie möglich machen können. Und klar, ne, wir reden jetzt auch mit Marken, aber auch da sehr ausgewählt im Sinne von, also wir gehen immer ran, auch direkt an die ersten Gespräche mit, was könnte ein Mehrwert noch für die Crowd sein und was könnte vielleicht ein Mehrwert für die Artists sein. Und wenn wir das halt irgendwie cool hinkriegen, dann sehen wir das eher als Ergänzung und der Benefit ist natürlich, dass wir einfach gut weiterarbeiten können und das versuchen wir jetzt gerade so hinzukriegen und ja, hoffentlich im nächsten Jahr ergibt sich dann ein bisschen was. Aber klar, wenn man das Konzept cool hinkriegt und noch mehr Newcomern irgendwie Möglichkeiten verschaffen kann in alle Richtungen. Wir sehen jetzt auch schon, dass Managementverträge, Label Deals und so weiter auch schon abgeschlossen wurden, wo die Connection zu 100% halt durch uns kam. Wir machen halt eigentlich auch A&R-Arbeit. Ne? Die stehen da halt auch. Wir haben auch bei den ersten Events schon, haben wir gesehen, wie die sich halt die Artists so mitschreiben, ne? Und die dann halt irgendwie anhauen. Also wir machen halt die ganze Zeit auch Arbeit für Labels im Endeffekt. Aber gut, ist natürlich auch ein Qualitätsmerkmal irgendwie fürs Event. Aber ja, wir müssen natürlich auch gucken, dass wir da irgendwie nachhaltig arbeiten können. Ne?
Und du hast auch, Nico, du hast auch gerade gesagt, Thema Wachstum und irgendwann ist es ja auch limitiert. Ich meine, wir haben das Ganze gestartet und also im Monarch, in der Monarch-Bar sind wir, haben wir die erste Show gehabt. Das ist am Kottbusser Tor, eine relativ kleine Location, die fast so circa 200 Leute und dann ist es auch richtig voll. Also bei 200 Leuten ist es eigentlich nicht mal so, dass man da in Ruhe hin und her laufen kann. Dann ist es wirklich rappelvoll. Und dann haben wir erstmal im Vorfeld natürlich überlegt, wo könnte man das Ganze machen? Wir wollten das in Kreuzberg machen. Kreuzberg natürlich auch ein Stadtteil mit sehr viel Hip-Hop-Bezug etc. Und haben es dann dort gemacht und haben nach der dritten Veranstaltung gemerkt, wir müssen größer werden. Weil wir nach der dritten Veranstaltung die Situation hatten, dass wir nach 5 Minuten komplett ausverkauft waren und schon mega Probleme hatten mit der Gästeliste, weil natürlich ganz, ganz viele Leute auf uns aufmerksam wurden und angefragt haben, ob sie damit drauf können. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen größer werden, haben dann eine neue Location gesucht und haben uns für das Lido entschieden, auch in Kreuzberg. Und das Lido fasst von der Kapazität 600 Menschen. Und wir haben uns natürlich die große Frage gestellt, wie können wir natürlich unser Konzept, dass es halt alles so ein bisschen Culture auch ist, dass wir auch einen Überblick darüber haben, sind denn die Handys wirklich unten in der Hosentasche und nicht irgendwie heimlich doch gezückt und wie können wir das umsetzen? Und tatsächlich hatten wir erstmal Sorge, dass das vielleicht nicht so gut funktioniert, aber es funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Und wir wollen auch erstmal im Lido bleiben. Das ist auch unser Ziel. Aber weil du ja auch gefragt hast, wie sieht's denn aus? Was wollt ihr denn noch machen? Könnte es ein Franchise-Modell sein? Wir haben so ein paar Pläne, über die wir natürlich nicht explizit sprechen möchten. Ne, aber wir möchten natürlich schon, dass wir auch vielleicht mal in andere Städte mal kommen, um eine kleine Tour zu spielen zum Beispiel. Es ist noch nicht in der Planung, aber in unseren Gedanken, dass man vielleicht auch mal ein Event in Hamburg machen könnte als Beispiel. Aber wir wollen natürlich jetzt nicht so ein Franchise aus der Hand geben und sagen, wir suchen uns jemanden aus Hamburg, der soll das einfach mal machen. Weil wir natürlich neben dieser Veranstaltung, neben diesem Konzept, wo wir sehr hinterher sind, dass es auch genauso eingehalten wird, auf viele, viele, viele Details achten, die natürlich unsere Veranstaltung auch so macht, wie sie am Ende dasteht. Und das hat auch was damit zu tun, wie das Bühnenbild zum Beispiel ist. Es hat was damit zu tun, wie wir die Künstler kuratieren. Wir achten zum Beispiel extrem drauf, dass auf unserer Bühne keine frauenverachtenden Texte gespielt werden. Das ist zum Beispiel ein kleiner Faktor. Wir schaffen einen Safe Space nicht nur für unreleased Songs, sondern auch mit einem Awareness-Team, was wir auf unserer Veranstaltung haben, schaffen wir natürlich auch einen Safe Space für Frauen im Publikum und wir haben auch ein sehr, sehr gemischtes Publikum. Also es gibt wirklich wenige Hip-Hop-Veranstaltungen, wo so viele Frauen da sind, muss man einfach so sagen. Einfach, weil wir einen Rahmen schaffen, wo sich sehr viele einfach sehr wohl fühlen. Und das aus der Hand zu geben, ich glaube, da sind wir noch nicht bereit für. Und das macht uns auch viel zu viel Spaß, als dass wir das auch wollen.
Ja, ist aber auch gut so. Und ehrlicherweise ist ja die Anzahl der Dinge, die man noch erreichen kann, die ist ja noch, also da ist ja auch noch ein bisschen was möglich. Mich triggert das halt auch gleich so in so bestimmten Gedanken, weil Und das ist lustig, weil ihr, wenn ihr gesagt habt, also Moloch Dilemma, andere Generation und dann vielleicht auch nochmal ganz anderer Musikstil als vielleicht neu progressiver Sound. Liebe Grüße, Moloch, du weißt, wer du bist. aber ich stelle mir das gerade so vor, jetzt, keine Ahnung, und er war letzte Woche Gast, er ist auch ein begeisterter Hörer von dem Format hier, glaube ich. Ich stelle mir vor, so dieses Level von Casper, keine Ahnung, KZ, Materia, so wer auch immer. Die sind ja alle in dieser Stadt, die sind alle riesengroß, die haben alle eine Legacy, die sind 15, 20 Jahre dabei, haben riesengroße Erfolge gefeiert. Ich könnte mir jeden von denen sofort vorstellen, dass der eben unangekündigt, unbekannt, einfach da dann vor einem Release steht und auf einmal einen Song raushaut. Ja, genau. Ohne dass ihr jetzt wahrscheinlich, wollte ich das im Prinzip die Frage schon vorwegnehmen, ohne dass ihr, wir können jetzt ja nicht sagen, aber das sind doch bestimmt, gab es da schon mal so eine Situation von einer Anfrage an euch, wo ihr gedacht habt, okay, wow, das jetzt wird's lustig?
Also wir sind fürs nächste Jahr in Gesprächen, das ist schon, also das ist absurd. Also
Wir sind doch unter uns.
Nee, aber ne, wir wissen ja auch noch nicht, ob es klappt und so, aber es gibt so, also ein Artist, der auf jeden Fall schon safe ist, was für uns auf jeden Fall schon ein krasses Level ist, also sehr, sehr bekannt. Aber dann gibt's noch mal so zwei, drei, die wirklich, also viel größer kommst du nicht in Deutschland. Und das sind so Sachen, die wir uns vielleicht, als wir angefangen haben, und ne, noch mal zurück vielleicht zu, wie das auch organisatorisch war. Am Anfang mussten wir die Leute fast anbetteln oder irgendwie Gefallen einfordern, dass sie halt bei uns auftreten. Und da haben wir natürlich über bestimmte Namen geredet. Und das kommt jetzt halt schon, weil auch für die natürlich, ne, ist es natürlich auch noch mal was anderes, mal vielleicht auch wieder in einer kleinen Location zu spielen, auch in dem Wissen, da weiß irgendwie nicht jeder, dass ich da hinkomme. Das heißt, früher oder später wird auf jeden Fall was davon passieren. Aber Nico, wenn du uns da connecten willst, dann sind wir da natürlich auch. Wir können das gerne beschleunigen, ne?
Ja, sag Bescheid. Ich habe auch wirklich sehr viel Spaß an der ganzen Sache, weil ich mir die Situation einfach sehr gut vorstellen kann.
Eine Sache kann ich vielleicht sagen. Also ich habe eine skurrile Geschichte von einer Sache, die auf jeden Fall jetzt nicht irgendwie in der Pipeline oder so ist. Also wir wollen natürlich jetzt hier auch niemanden, also kein Name-Dropping betreiben, weil unser Konzept lebt ja auch davon, dass es ein Surprise-Moment gibt, wenn dann halt ein besagter großer Künstler dann auf einmal auf der Bühne steht. Aber mich hat eine Booking-Firma angeschrieben per E-Mail und da geht es im Grunde um UK-Rapper, die in Deutschland Promophasen machen möchten für ihre Alben. Und da reden wir von einer Booking-Firma, die auch tatsächlich Dave, Central C und unter Vertrag hat. Und die haben gefragt, ja, die haben irgendwie gebrainstormt und überlegen sich natürlich, was man in Deutschland so machen kann und sind irgendwie auf uns gestoßen und haben dann auch nochmal gefragt, ja, wie sieht's denn allgemein aus? Wäre es denn auch möglich, mal einen UK-Rapper bei euch zu platzieren, der da 1, 2, 3 Songs spielt? Also auch da sind wir irgendwie hätten wir selber natürlich nicht mit gerechnet, wie kommen die auf uns, aber da war wohl irgendjemand aus der Booking-Firma wohl bei uns im Publikum und hat sich das angeschaut und hat gesagt, ja, das ist auf jeden Fall eine sehr coole Veranstaltung, das können wir machen. Also wer weiß, wir sind natürlich jetzt spezialisiert eher auf Deutschrap und sind dann natürlich auch genreübergreifend, nicht nur im Rap, sondern haben auch einige KünstlerInnen auf der Bühne gehabt, die da so ein bisschen genreübergreifend stattfinden. Wir hatten beim letzten Mal Berkan zum Beispiel da gehabt oder eine Reza. Aber an und für sich könnte es natürlich auch sein, dass es in Zukunft irgendwelche Überraschungen gibt, die gerade für unser Publikum sehr, sehr interessant sein könnte.
Ja, ich finde das gut. Und ich habe ziemlich Bock darauf. Also ich glaube, es ist ein Platz, den ihr geschaffen habt, der Künstlern Momente schaffen kann und der vor allen Dingen auch den Menschen, die vor Ort sind, so FOMO-Momente schaffen kann. Wie groß das wird, das ist natürlich eine Frage. Die aber, glaube ich, fast irrelevant ist, je länger ich drüber nachdenke, weil wenn es bei 300 Leuten in der kleinen Kaschemme bleibt und die Schlange draußen 5000 Leute sind, die gerne dabei sein wollen, dann haben, glaube ich, auch alle, die damit angefangen haben, das geschafft, was sie vielleicht schaffen wollten oder was man erreichen wollte. Aber eine Sache haben wir nicht besprochen. Und ihr habt auch noch Themen mitgebracht, über die müssen wir gleich sprechen. Yannick, da kannst du dir schon mal eine Überleitung überlegen. Aber eine Sache möchte ich noch mal ganz kurz wissen. Keine Handys, keine Leaks. Das ist ja romantisch schön. Klappt das? Oder wie oft wurde schon geleakt?
Also bis jetzt hat alles geklappt. Also wir haben ein, zweimal Leute erwischt, ne? Und dann haben wir auch Leute im Team, die dann konsequent auf die zugehen und sagen, ey, zeig mir deine Galerie. Okay, lösch, hast du wirklich gelöscht? Jetzt geh auf zuletzt gelöscht. Jetzt
muss ich da nochmal raus. Wichtiger Ordner.
Genau. Aber bisher hat's geklappt, weil ich glaube auch, also wir erklären halt das Konzept am Anfang nochmal ganz in Ruhe, erzählen, wie wichtig das auch für die Artists ist, dass die hier halt wirklich diesen Mut und diese Offenheit mitbringen, unveröffentlichte Sachen zu zeigen und dass es natürlich auch für das Publikum dann was Besonderes ist. Und dadurch, dass dann auch niemand anders filmt und wir das halt alles vorher sagen, ich glaube, dadurch kreiert sich einfach diese allgemeine Atmosphäre, in der du dann keinen Bock hast, irgendwie dann auch was hochzuladen. Ne? Hin und wieder hat man mal irgendwie die Entourage von Rappern, die dann hinten mit auf der Bühne stehen und irgendwie das Handy rausholen, so, dann sagen wir da auch kurz was, aber das ist dann halt weniger, weil die was leaken wollen, sondern weil die einfach in ihrem Film sind und, keine Ahnung, 10 Joints geraucht haben vorher. ne, also das funktioniert eigentlich voll gut und ja, wir hoffen, dass es halt dabei bleibt und achten halt auch drauf mit dem Team und mit Security, ne? So, Yannick, und jetzt viel Spaß bei der Überleitung.
Ich wollte gerade sagen, wir sind doch jetzt eigentlich beim Thema Selbstvermarktung und Social Media, oder nicht? Memo, was sagst du?
Das klingt sehr gut. Ich muss gerade selber gucken, welches Thema ich mit reingenommen habe. Weil ich natürlich irgendwie, ich finde das interessant, mit euch als Hip-Hop-Medium irgendwie über das Thema zu sprechen, weil ich mir natürlich auch als aktiver Künstler, der irgendwie lange Zeit auch Musik gemacht hat, in der Zeit, wo Interviews bei Backspin, aber auch bei anderen Formaten eine sehr, sehr große Rolle gespielt haben, in der Promophase, in der Vermarktung des Künstlers, der Künstlerfigur. Und wir haben natürlich also auch intern jetzt diskutiert mit Fede und Warmi zusammen, wo wir denn überhaupt überall also das Thema Unreleased platzieren möchten, und haben uns natürlich die Frage gestellt, macht es denn überhaupt noch Sinn, in einem Podcast von Backspin stattzufinden? Jetzt mal, ne, also ganz offen gesprochen, weil natürlich die Relevanz für viele Brands oder auch viele Künstler nicht mehr so ist wie früher. Und ihr seht das ja sicherlich auch, also es gibt immer weniger Interviews. Früher hatte ich das Gefühl, als Jugendlicher hat man die große Zeit irgendwie vor dem Rechner verbracht und hat sich ein Interview nach dem anderen irgendwie angeguckt, weil permanent jede Woche irgendein Künstler oder KünstlerInnen allgemein interviewt worden sind. Und das ist nicht mehr. Und das ist das Thema, was ich im Grunde irgendwie mitgebracht habe. Wie relevant oder wichtig sind Hip-Hop-Medien heutzutage für KünstlerInnen? Gerade in Zeiten, wo Social Media die Möglichkeit auf Selbstvermarktung bietet und viele Artists natürlich auch dann den eigenen Kanal irgendwie nutzen. Sei es durch irgendwelche Lip-Sync-Videos, Tanzvideos oder sonst was relevant zu bleiben. Oder Beleidigungsvideos, da gibt's auch den einen oder anderen Artist. Wie ist da denn, ja, was denkt ihr denn darüber? Also mich interessiert viel mehr, wie so ein Hip-Hop-Medium wie Backspin, was für mich immer eine Legende bleiben wird, weil meine Legenden bei euch stattgefunden haben und Interviews hatten. Wie ist es denn für euch? Weil für euch ist es ja natürlich auch eine extreme Zeit durch ja die Relevanz von TikTok etc.
Es ist spannend, auf jeden Fall das Thema und ist total lustig, dass das von dir kommt oder von euch kommt, jetzt von dir, mit dem Thema, das ihr heute mit in diesen Podcast bringt, weil es ist das Gleiche in Grün. Wir machen ja, also natürlich hat man macht Medien oder hat Medien gemacht früher aus einem klassisch anderen Blickwinkel heraus. Dieser Switchpoint, das Künstler größer geworden sind als Medien in den Reichweiten. So, das ist auch etwas, was ja in den letzten Jahren maßgeblich sich entwickelt hat. Dadurch ist, glaube ich, dann auch die Formatidee, die du beschreibst, Interviews und so, hat sich ein bisschen überholt. Dann kommt eine ganze Generation an Superstars, die auch gar keine Lust mehr haben zu reden. Vielleicht auch gar nicht so gut in Interviews funktionieren würden, wie manche andere Veteranen, die das ein bisschen besser durchgespielt haben, weil sie das als Medien für sich verstanden haben. Und so hast du heute eine Gemengelage, die natürlich auch bei uns bei Backspin dazu geführt hat, dass wir aber auch relativ konsequent unseren Weg gehen. Und genau wie es für euch als Party, also ihr habt ja, ich will das jetzt, das soll ich nicht so vorlegen, aber ihr habt halt 500 Leute in der Halle. Das heißt, eigentlich ist das für den Künstler ja erstmal irrelevant, dass 500 Leute seinen Song hören, weil es wichtig ist, dass ihn 5 Millionen oder 50 Millionen Menschen streamen. Aber ihr schafft einen Raum, der dafür sorgt, dass es besonders ist. Und diese kleine, natürlich ein bisschen vielleicht auch romantische Gedanken, den ihr ja auch in euch tragt, den haben wir auf eine gewisse Art und Weise auch hier bei uns mit dem, warum wir Dinge machen. Es gibt von unserer Seite ja auch keinen Druck darauf, dass es hier um Namen geht. Es geht keinen Druck darauf, dass es hier um das große Ganze geht. Es geht um einen Raum, den wir schaffen wollen, in dem wir über Kultur sprechen wollen. Und das machen wir im Prinzip, also auch die Anzahl der Interviews auf YouTube, die ich gemacht habe, das wird immer weniger, weil auch da das Format muss neu durchdacht werden und das ist ein Prozess. Dieser Podcast selber hier, den könnten wir jede Woche versuchen mit Rap-Superstars zu füllen, damit wir ganz viel Reichweite kriegen, aber wir reden hier mit Yannick, ne, bring es zusammen, aber wir reden hier über
Graffiti. Von A bis Z alles, ja.
Graffiti, Breakdance, Rapperinnen im Rollstuhl, Menschen ohne Reichweite, aber mit einem Thema, weil es uns darum geht. Und wenn wir dann, und ich meine, der Punkt, dass ihr euch die Frage gestellt habt und hier seid, zeigt ja, dass es einen Verbindungspunkt gibt, den ihr auch seht, weil es darum geht, so ein bisschen Raum zum Sprechen zu schaffen. Vielleicht auch ein bisschen Profil, denn am Ende des Tages geht's hier ja auch darum, dass wir so ein kleines bisschen jemanden, der ein Thema hat, denen eine Möglichkeit geben, das ein kleines bisschen mehr zu erklären. Und da ist der letzte entscheidende Punkt, ich rede lange, aber glaub mir, macht mir ja auch viele Gedanken drüber, dass die Reichweite nicht immer der größte entscheidende Faktor ist. Das ist auch in vielen anderen Welten. Das ist auch in der klassischen Social-Media-Influencer-Welt so. Du kannst jemand, der 1 Million Follower hat und sagt, dieses T-Shirt ist toll, das ist schön, dadurch wird das T-Shirt aber nicht mehr verkauft, als wenn jemand, der 10.000 Follower hat, aber davon aktive Community, die Bock hat, genau mit ihm über T-Shirt zu reden, was sie jeden Tag machen, darauf zu reagieren, was er da hat und worüber er spricht, weil das vielleicht authentischer macht. Und diesen Weg gehen wir. Und den werden wir auch weitergehen. Und wie groß das wird oder wie klein es ist, welche Größe es hat, das ist da wirklich, ehrlich gesagt, absolut zweitrangig. Trotzdem können wir, glaube ich, ganz zufrieden sein mit dem, was wir hier geschaffen haben. So ist es auch nicht. Ich hoffe, das erklärt es ein bisschen. Lange Rede.
Wie geht ihr dann an so Formate ran? Also im Sinne von, ne, man stellt sich ja dann trotzdem die Frage, klar, ihr macht halt, führt ja euren YouTube-Account weiter und so weiter und so fort. Geht ihr dann jetzt anders an die Formate ran, dass ihr sagt, okay, wir brauchen irgendwie ein neues Format, wo wir halt irgendwie, keine Ahnung, nochmal woanders mit den Leuten rumlaufen, eine andere Art von Fragen stellen? Oder versucht ihr halt eher so, sag ich mal, was Zeitloses zu schaffen und eher bei dem klassischen Interviewformat zu bleiben? Ehrlich gesagt, weiß ich es auch gar nicht genau, vielleicht würde ich das jetzt alles auf eurem YouTube-Kanal finden. Ich frage mich nur so von der Konzeption, muss man da jetzt anders denken?
Ja, oder muss man, 100%. Und das ist auch, wie gesagt, ein Prozess. Das habe ich hier schon ein paar Mal erzählt, aber ich für euch gerne nochmal auch, um den Kontext zu kriegen. Ich habe 2020 Corona-Jahr im Prinzip Pause gemacht, habe keine Interviews gemacht. Vorher habe ich 150 Interviews im Jahr durchgeballert. Weil ich für mich auch selber gemerkt habe, okay, hier irgendwie verschieben sich Dinge. Und dann habe ich die letzten 2 Jahre wieder ein bisschen angefangen. Jetzt die letzten 3 Jahre sind krass, die Zeit rennt schon in den letzten 3 Jahre und habe wieder mehr gemacht und habe aber auch mich in verschiedenen Dingen ausprobiert. Die Art und Weise, wie ich Gespräche führe, das ist ein Nico Becksmann. Das Setup, das ich darum baue, das habe ich immer mal wieder variiert und habe mal versucht. Da brauchst du auch auf der anderen Seite, auf Künstlerseite, auch Verständnis dafür, dass wenn man kreativ sein will und was machen möchte, dann reicht es nicht, sich zu treffen und keine Ahnung, wo man ist und wo man hin will. Und in diesem Prozess befinden wir uns immer noch. Auch habe ich in den letzten, vor allem in 23, auch viele Gespräche bei YouTube in Videoform geführt mit Künstlern, wo die Reichweiten nicht besonders hoch dafür sind. Was mir aber egal war, weil ich einfach gerne nochmal den Raum geben wollte und so ein Statement setzen wollte, dass ich mich mit Presslufthanna treffe und mit ihr ein Video-Interview mache. Trotzdem merke ich und weiß ich das, und das ist ganz lustig, dass ihr es anspricht, deswegen ist es schön, dass ich das hier aufnehmen kann, denn Yannick bestätigt das. Wir sind da gerade genau in diesem Prozess. Wir sind genau in diesem Prozess zu überlegen, dann geht es auch um die Möglichkeiten, Ressourcen, auch um auf der Künstlerseite, auf das Interesse, was muss man machen, damit man wieder Bock hat, Dinge zusammen zu machen. Denn zum 15. Mal mit Künstler X sich hinzusetzen, zu sprechen, ist für den, der es 15 Mal gesehen hat, langweilig. Und den, der es zum ersten Mal sieht, hole ich den damit ab. Und genau da sind wir gerade in den Gesprächen quasi intern darüber, wie wir das umsetzen wollen. und am Ende des Tages Backspin aber als Marke so sehen und auch erhalten und behalten und auch klarstellen wollen, genau wie es ihr mit Unreleased Berlin macht, als ein Ort, an den du, wenn du das und das willst, dann musst du dahin. Mhm. Dann ist es der Raum so. Mhm. Und wenn du das und das willst, dann ist es halt nicht der Raum. So. Und das ist ja bei euch im Prinzip vom Prinzip her genau das Gleiche. Und letzte Woche waren Casper und Tour hier, diese Woche seid ihr da, nächste Woche sprechen wir, weiß ich nicht, mit wem. Und vor 3 Wochen, wie gesagt, haben wir mit Breakdance-Leuten über die Breakdance-Szene gesprochen. So. Mhm. So wird's bleiben. Und das ist das, wofür wir auch in der Zukunft stehen werden.
Also, was ich auf jeden Fall sehr an euch schätze, ist, dass ihr auch tatsächlich nicht nur über die großen Namen geht, weil das ist auch ein Thema, was wir mittlerweile extrem haben, aufgrund der Tatsache, dass wir uns jetzt mit 6 Events schon etablieren konnten irgendwo, als coole Veranstaltungsreihe, die einen Mehrwert bieten kann für KünstlerInnen, haben wir natürlich, also es ist für uns einfacher, auch an die großen Namen zu kommen. Es ist auch einfacher, weil wir mittlerweile angeschrieben werden von Labels, von Managements, so nach dem Motto, ich habe hier Künstler XY, und dann landet ein Name in meinem E-Mail-Postfach und ich poste ihn dann in die interne WhatsApp-Gruppe und wir alle sind erstmal hyped und sagen, oh mein Gott, den wollten wir ja selber immer schon da haben, jetzt wird er quasi angeboten. Und dann haben wir, dann diskutieren wir natürlich intern auch, dass wir sagen, ja, aber mehr als 3 oder 4 bekanntere Namen wollen wir eigentlich gar nicht. Weil unser Format oder unsere Bühne, unsere Plattform soll ja auch in erster Linie denen zugutekommen, die nicht die Möglichkeit haben, vor 600 Leuten zu spielen. Ne? Und unser USP sollte ja auch immer irgendwie sein, zu sagen, wir haben vielleicht jemanden entdeckt, der dann aber nächstes Jahr vielleicht auf der Hauptbühne von Splash sein könnte, aber bei uns erstmal ganz, ganz frisch angefangen hat. Oder vielleicht mal gerade einen Song draußen hatte, dann war er bei Unreleased und dann ist die Karriere gestartet. So, das ist so unser Anspruch eher. Und da finde ich es natürlich auch cool und auch sehr lobenswert, dass ihr so als Medium dann halt sagt, na gut, dann machen wir halt ein Interview mit jemandem, der halt nicht so eine Reichweite hat, aber wir finden das Thema interessant. Also von daher danke. Als jemand, der halt für Kultur steht und Bock hat da, dass die Kultur auch in alle Richtungen geht und nicht nur Richtung Mainstream, dass ihr da so eine Arbeit leistet.
Ja, ne, danke. Danke. Blumen zurück. ich glaube aber, das ist der einzige Weg. Denn wenn du versuchst, so zu rennen hinter irgendetwas hinterher zu rennen, und das habe ich auch schon zu Premium YouTube Backspin Zeiten nicht gemacht. Auch dort, glaubt mir, also Leute in meinem Umfeld, in meinem Team wissen, was wir in Gesprächen, im Interviews, nicht veröffentlichte Interviews im Keller liegen haben, und B, auch welche Gespräche ich auch teilweise bewusst nicht geführt habe, weil ich wusste, okay, hier geht's um Reichweite, aber hier geht's nicht um Inhalt. Und wenn um Inhalt, dann ist es nicht der Inhalt, für den ich stehen möchte. Und diese Entscheidung, was ja auch man immer oft hört, die Sachen, die man nicht gemacht hat, die sieht man immer nicht, die führen aber dazu, dass man am Ende als Marke, glaube ich, für etwas steht. Und das ist eine ganz wichtige Aufgabe, die ihr habt, wenn ihr noch in einem Jahr auf das Format guckt, was ihr da habt, dass ihr wisst, die Leute sind deshalb gekommen und sie sollen auch deshalb bleiben. Und dann werden sie auch bleiben, weil ihr etwas geschaffen habt, was ein Raum ist, dieser besagte Safe Space. Und wenn wir auf unsere Art und Weise das sind, super. Und wenn deshalb jemand nicht kommen möchte, ganz ehrlich.
Finde ich so gut.
Digga, ich bin seit über 20 Jahren in diesem Business. Ich muss niemanden, bin für niemanden. Komm vorbei, wir reden wahnsinnig gerne. Ich bin neugierig, das werde ich auch immer bleiben. Aber nee, die bestimmte Kämpfe sind absoluter Quatsch. So, da muss man ja auch irgendwann sich etwas bewusst werden, was glaube ich auch ein total wichtiger Prozess ist. Ihr versucht ein Format zu schaffen für Leute, die jung sind oder die am Zeitgeist stehen. So, ich bin über 40. Wenn ich versuche, Zeitgeist-Willi zu sein, dann wird's irgendwann unangenehm. Trotzdem habe ich aber das Glück, dass diese Kultur dazu führt, dass ich nah dran bin. Und auch jede Woche, wenn ich unsere Playlist durchgucke, komme ich nachher zu, vielleicht auch mal mein Team damit überrasche, warum nimmt er jetzt den Künstler? Warum nimmt er nicht das Handelsübliche, was zu ihm passt? Ja. Weil ich halt dankbar dafür bin, dass diese Kultur dazu führt, dass ich verstehe, worum es geht. Und trotzdem ist es halt ganz entscheidend, wenn du so lange dabei bist und so ein Format machst, die Leute haben ja Erwartungen an dich. Backspin wird 30 Jahre alt. Sei mal sicher, dass die, die seit Stunde 1 dabei sind, ein riesengroßes Problem damit haben, was die Leute darin sehen oder darin haben wollen, die seit Stunde 2 dabei sind. Oder ich meine, jetzt nee, seit einem Jahr das ganze Format kennen oder mich von den und den Interviews kennen und so weiter und so fort. Mhm. Älter werden in dem ganzen Ding und trotzdem damit Haltung bewahren und für etwas stehen, ist total schwierig. Aber eines kann ich euch garantieren, ich werde kein Flötenalbum rausbringen.
Toll.
Das war die perfekte Überleitung.
Gerne. Übernimm. Übernimm.
Ja, genau. Also wir haben es ja alle mitbekommen, dass Andre 3000 nach fast 20 Jahren heute ein Flötenalbum rausgebracht hat. Oder zumindest jetzt, wo wir es gerade aufzeichnen heute. Und ich will gar nicht so sehr über das Album reden und das Künstlerische, beziehungsweise irgendwo auch das Künstlerische. Er hat aber in einem Interview so sinngemäß gesagt, ja, ey, und so heißt ja auch der erste Track, ich wollte eigentlich ein Rap-Album machen, aber ne, das ist halt das, wohin mich mein kreativer Geist verleitet hat. Und er hat so sinngemäß gesagt, worüber soll ich noch rappen, ey? Ich bin irgendwie, ich weiß gar nicht, irgendwie über 40. Was soll ich denn noch erzählen? Und ich habe mich dann gefragt, also ist es so? Also ist man irgendwann zu alt für Rap? Oder welche Faktoren müssen denn erfüllt sein, damit man irgendwie, damit es auch cool bleibt? Und warum funktioniert es teilweise? Ich habe jetzt mir aufgeschrieben, in den USA halt, zumindest bei einigen Artists, besser als in Deutschland. Also ich habe halt das Gefühl, dass wir hier kaum ältere Artists haben, wo ich noch sagen würde, so ey, cool, der checkt noch, was abgeht. Also zum Beispiel so Producer-mäßig so ein Stickel oder so, voll, aber das würde ich mir halt als Artist voll wünschen. Oder so ein Tretti, okay, der checkt das auch. Aber sonst, finde ich, wird schon dünn. Sido hat es halt hinbekommen, so eine ganz gute Transition zu machen, aber halt auch zwischendrin mit so Sachen, wo er, ja, also, naja, kein, also so Andreas Burani Sachen halt, ne? Sind ja auch, also fair enough, aber im Sinne von, ich glaube, das erreicht dann viele nicht mehr, die halt sagen so, das ist gerade cool im Rap, ne? Wie, also ist es so, ist man irgendwann zu alt? Also kann man es dann irgendwann gleich bleiben lassen oder was muss man denn machen?
Also ich glaube, man kann nicht zu alt sein für Rap. So, was Nico eben gesagt hat, man muss natürlich irgendwie schon ein bisschen gucken, dass man dem Alter entsprechend sich vielleicht benimmt und Themen anspricht und natürlich nicht mehr irgendwie, weiß ich nicht, mit 50 plus noch redet wie der 18-Jährige auf der Party. Das ist dann vielleicht doch irgendwann ein bisschen unglaubwürdig und kommt einfach nicht an. Ich glaube jetzt gerade bei den Beispielen hier in Deutschland, was du gerade angesprochen hast, ist es einfach noch so, dass wir ja jetzt gerade, wenn man so will, von der ersten, zweiten Generation Deutschrap reden, die gerade alt wird. Also wenn man dann wieder den Vergleich zu den USA zieht, da gibt es ja noch mal ein, zwei, drei Generationen, weiß ich nicht, die ja noch mal ein Stück älter sind. So, da gibt es ja, ein Andre 3000 hat ja sozusagen in Anführungsstrichen ältere Vorbilder, wo man sieht, wie ist es, mit Rap im Hip-Hop alt zu werden. Und das gibt es hier in Deutschland ja eigentlich noch gar nicht. So, stimmt. Ich weiß es nicht, wie es jetzt ist in 20 Jahren. So, dann gibt es bestimmt diverse Artists, die absolut peinlich gealtert sind und sich Fehltritte geleistet haben ohne Ende. Aber so ja quasi, klingt ein bisschen cheesy, aber so den Weg ebnen für die Generation danach, die dann daran sieht, wie kann man eigentlich im Hip-Hop in Deutschland alt werden. So, ich glaube, das passiert jetzt halt gerade erst. Da sind wir halt wie immer einfach 10, 20, 30 Jahre hinter den USA.
Ja, wir haben halt super Beispiele in Deutschland dafür, wie du es in die eine Richtung, wie du es in die andere Richtung machen kannst. Das können wir alle live beobachten gerade. Und die USA sind dem immer ein paar Jahre voraus, auch eben durch die Struktur. Und ich bin ja genau diese Generation, ne? Und als Jay-Z 444 rausgebracht hat, war es für mich das erste Mal das Gefühl, okay, krass, das ist ein Album, das klingt so wie ein Typ, der halt in meinem Alter, mit dem ich groß geworden bin, der Mucke macht, die zu dem passt, was ich, wo ich jetzt auch gerade bin. Und nicht versucht, so zu sein wie früher. Und da wird es auf jeden Fall noch viele, ich muss das vorsichtig formulieren, viele Fails geben, bin ich mir ziemlich sicher. Es ist ein bisschen schade, wenn so jemand wie Andre 3000 das nicht fühlt. aber es ist voll legitim, wenn er es nicht fühlt. Weil je nach Blickwinkel auf den in Anführungsstrichen Kindergarten, auf dem man sich manchmal bewegt, das führt ja, hat ja auch bei mir dazu geführt, dass ich einfach mal ein paar Mal gesagt habe, nee, das mache ich jetzt nicht mehr. Nee, den Weg gehe ich jetzt, nee. Da, ihr seid alles erwachsene Menschen. Warum macht ihr so? Warum macht ihr nicht so? Aber, und der Punkt ist am Ende genau der, ich weiß, ich werde auch mit 80 noch irgendwie Hip-Hop sein. Ich rap aber nicht.
Ja.
Und das ist so der letzte entscheidende Punkt. So, aber ich merke zum Beispiel auch einem Nas an, da braucht, also Nas ist ja ein Prototyp für, ich weiß nicht, ob ihr, aber der frühe Nas ist eine der größten Legenden, die Rap rausgebracht hat mit Illmatic, das Album. Das ist eine Blaupause. Jeder, der es nicht kennt, ja, siehst du, jeder, der das nicht kennen, muss es gehört haben. Das ist einfach Masterpiece. Und 30 Jahre später schafft es mit Hitboy, ein Produzent, finde ich, das erste Mal ein Nas Konzept hinzubekommen, über jetzt, glaube ich, 5 Alben in 3 Jahren oder so, wo du Nas kriegst von damals, du kriegst den Nas, den du haben willst, aber du kriegst ihn in ein zeitgemäßes
Konzept. Gutes Beispiel, King Disease war krass, also ist wirklich unglaublich.
Ich finde, alle Sachen sind, also das ist, da gibt, alle sind sehr, sehr gut, weil da irgendjemand kapiert hat, okay, wir müssen das, die Essenz, bam, mix ich so, jetzt klingt das nach Zeitgeist und es klingt nicht wie das berühmte Hängengebliebene, ja, wir wollen alle noch wie früher und ja, wir sehen auch alle, nee, Dicker, das ist genau so. Und es zeigt, es geht. Aber du musst halt open-minded sein, um das hinzukriegen. So. Und ich glaube, ich spreche für jeden Outcast-Fan, wir würden uns wünschen, dass es nochmal ein Outcast-Album gibt, aber ich weiß auch, und ich bin mit Public Enemy groß geworden, ich weiß nicht, ich brauche nicht noch ein Public Enemy-Album, das klingt wie das, was sie die letzten Jahre gemacht haben. Die größten, wichtigsten politischen Aussagen in meinem Leben kamen von dieser Band und trotzdem brauche ich kein 2023er-Album, in dem sie versuchen, so zu klingen wie 1988.
Guter Punkt.
Ja, und wahrscheinlich, also ich meine, ganz ausblenden kann man das wahrscheinlich nie. Also das Alter kann man nie so ganz ausklammern, glaube ich. Ich denke, es wird halt immer diesen Generationen-Clash geben. Ne? Ich meine, das ist ja auch bei jedem Thema so, ne, dass man sich irgendwie auch politisch irgendwann gegen die Eltern auflehnt oder halt musikalisch halt irgendwann sagt so, ey, du bist irgendwie outdated. Also wahrscheinlich kriegt man das auch nie so ganz raus. Und wir reden ja auch oft so darüber, dass es so um Realness geht, also so Flair Voice. aber weißt du, ich glaube, das würde einigen Artists schon gut tun, halt sozusagen sich authentisch bis wann auch immer sie rappen wollen, halt weiterzuentwickeln, halt nicht zum Beispiel wie so, wenn jetzt ein Bushido, der halt irgendwie in seinem Einfamilienhaus lebt, dann immer noch so über so Gangster-Stuff rappt, so dann nimmt man das nicht mehr so ab und dadurch wird's dann halt irgendwie cringe. Auf der anderen Seite dachte ich mir gerade so, boah, ich weiß nicht, ob ich dann so komplette Realness haben will, wenn dann halt irgendwer erzählt oder wenn irgendwer nur noch halt einen Alltag hat, vielleicht irgendwann mit Kids und irgendwie vielleicht passiert auch gar nicht mehr so viel Spannendes. Also vielleicht ist es wichtig, da irgendwie so eine Metaebene zu finden oder so. Ich weiß es nicht genau. Ich meine, es kommt ja dann auch auf jeden Artist so für sich an. Aber
Das ist ja, guck mal, warum hast du Mucke gehört und was ist der Grund, warum dich Künstler X mit dem, wir reden ja vom Rap, also mit seiner Persönlichkeit mitgenommen hat, weil er dir an dem Moment eine Geschichte erzählt hat, die in deinen Moment gepasst hat.
Ja. So,
wenn du jetzt aber noch nicht Familienvater mit 4 Kindern bist, sondern dein Bro, dann ist halt einfach das, was Künstler X macht, nicht mehr dein Ding. So, ja. Und dann fehlt dir vielleicht auch die Brücke. Vielleicht ist aber auch, und ich, gar nicht so viel ins Bushido-Thema rein, aber der Fakt einfach, da ist einfach jemand, der hat einfach 8 Kinder, ist ein erwachsener Mann und über 40, geht auf die 50 zu, hat Familie, eine Frau, Kinder, irgendwo hingezogen, hat einige Probleme um sich herum kämpfen. Das ist halt nicht mehr der 25-Jährige in Kordonsport Massenmord Klamotte, der versucht dir zu erzählen, warum er der Geilste ist. So. Und ich glaube, das ist total schwierig, diese Transport hinzukriegen als Persönlichkeit. Also ich finde, also bei Name-Dropping, gucken wir uns die großen Künstler an. So. Und ich glaube, wir haben in Hamburg aus den Legenden aus den späten 90ern auf jeden Fall so ein, zwei Kandidaten, die es einigermaßen geschafft haben, mitzualtern und jeden mitzunehmen. So, der von die jungen Hamburger Kinder sind auf einer Party zu die Eltern gehen mit ihren Kindern aufs Konzert von der gleichen Person und es funktioniert. Und das Gleiche haben wir in Berlin vielleicht bei ein oder zwei Kandidaten. Und da kommt so die nächste Generation dann auch so, wo ich auch schon auf Konzerten war, von Leuten, wo dann auf einmal auch Mama, Tochter und Oma gemeinsam auf dem Konzert sind. Aber es ist halt nicht da, wo die harten Jungs den harten Scheiß gemacht haben. Das überdauert sich vielleicht einfach irgendwann.
Absolut.
Ja, also ich würde mir halt auch so, vielleicht fehlt es auch, also ich glaube, es funktioniert gerade bei denen gut, die halt richtige Characters sind und es auch schon während ihrer Karriere waren. Also ich denke jetzt gerade, das ist jetzt nicht Rap, aber an so einen Udo Lindenberg oder so. Ich glaube, der kann gar nicht uncool werden, weil was muss der denn machen, um uncool zu werden? Der ist halt einfach so ein Original und dadurch funktioniert das auch so. Und das fehlt mir irgendwie noch so ein bisschen, aber das ist nochmal auch ein ganz anderes Thema. Aber ich glaube, wenn wir halt auf so Rockstar-Level mehr hätten, weißt du, dann das sind dann genau die Typen, die dann halt auch bis keine Ahnung wann funktionieren können, ne? Aber
wenn wir Rockstar-Level haben, Deutschland ist nicht das Land für Rockstar-Level.
Ja, ja, voll, ja, ja, absolut. Deswegen meine ich ja, das ist nochmal ein
anderes Thema. Also auch der Vergleich mit Amerika, ne? Also ich war dieses Jahr in LA gewesen und wenn man auch mal in Amerika ist, merkt man natürlich auch, wie allgegenwärtig so ein Hip-Hop einfach als Kultur ist, wie alle von alt bis jung, von Bauarbeiter bis Arzt, alle einfach Hip-Hop hören so. Und das ist natürlich in Deutschland etwas ganz anderes, ne? Wo halt andere Genres vielleicht mehr Umsatz generieren oder allgegenwärtiger sind, außer natürlich in den Ballungsgebieten. Also ich glaube so Frankfurt, Berlin, Hamburg. Die haben natürlich ihre Rap-Legenden, da ist auch Hip-Hop überall schon spürbar, aber trotzdem ist es natürlich was ganz anderes, ne? Wenn bei uns so ein Savage ganz alt wird und mittlerweile seinen kleinen Sohn irgendwie immer wieder mit einbringt in das Thema, dann ist es schon so ein Ding, was so wo man auch irgendwie checkt, wo es hingeht. Und natürlich werden auch die Fans älter. Ich glaube, das darf man auch nicht vergessen, dass wir reden immer so von den neuen Fans, die versucht werden, abgeholt zu werden, aber es gibt ja auch ganz, ganz viele alte Fans, die von Till Up Joe etc. mit am Start waren vom Beste Tag meines Lebens, und die nimmt er ja immer noch mit. Das heißt, da ist ja eine große Fanbase, die immer wieder am Start ist. Ich glaube, dass also ein Künstler muss natürlich auch mal überlegen für sich oder Künstlerin, was ist denn überhaupt meine Zielgruppe? Wen will ich denn jetzt irgendwie mit am Start haben? Möchte ich immer der Typ sein, der für die New Wave bekannt ist, der für die neuen Leute, für die Jugendlichen irgendwie am Start ist? Oder möchte ich jemand sein, der sagt, ey, ich will einfach nur mal transportieren, dass ich halt auch älter werde, aber dass ich trotzdem cool sein kann und beides irgendwie kombiniere, ohne cringe zu werden? Ich glaube, das ist so der Spagat.
Ja, voll, das ist total spannend, weil auch, also ich finde, Trettmann ist da ein super Beispiel für, du machst Mucke, die dir mit auch etwas gediegenerem Alter 100% entspricht, in einem Momentum, in dem du etwas machst. Und trotzdem, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich spreche halt durch Generationen wirklich mit Menschen und jeder kann sich darauf einigen, dass DIY ein sehr, sehr, sehr gutes Album ist und dass das
sie irgendwie mit
2017 getrackt hat, egal ob sie 15 oder 50 waren.
Absolut.
Und das ist halt not one in a million shot und den schaffen dann nur ganz, ganz wenige, aber wenn du den geschafft hast, dann ist das andere wahrscheinlich auch relativ egal. Das ist total spannend. Mal gucken, wie mache ich jetzt die Überleitung? Wollen wir Richtung Playlist oder wollen wir Richtung Classics?
Ja, ich würde ja zu den Classics gehen, ne? Wenn wir jetzt schon vom Altwerden reden, dann können wir auch über alte Releases reden.
Ja, wollen wir das mal machen? Wollen wir mal unseren Release mitbringen?
Welchen denn? Wir haben da Stammtisch-Premiere hier, Nico.
Ja, es ist, ich erkläre es.
Doppel-Classic.
Ja, ich erkläre es, wie es ist. Wir haben letzte Woche aufgenommen mit Casper on Tour und
zu viel geredet.
Terminkalender.
Also tolle Künstler übrigens, ne? Also Casper und Tour, falls ihr diese Folge hören solltet, ne? Mich bitte an. So unreleased.
Ja.
Ich sag's diese Bescheid. Plattform kurz.
Ja, fair. Das ist auch 100% der Ding. Da bin ich mit 150% sicher. Das passt wie Faust aufs Auge. Aber das ist ein anderes Thema.
Casper ist doch Stammi-Fan. Der ist doch Dauerhörer. Der wird's mitkriegen.
Nice. Mega.
Tour auch bald. Ganz bestimmt. Das war sein erster, er hat noch nie eine Folge gehört. Also, aber wir haben letzte Woche lange geredet und zu lange für unsere aller Terminkalender, sodass wir hinten raus cutten mussten. Yannick hat dann die Songs aus der Playlist noch quasi mit rangehängt und wir mussten den Classic der Woche mussten wir canceln. Das ist für mich aber ein persönliches Problem. Und deswegen müsst ihr beide jetzt damit durch dieses Höllenbad, weil ich zwei Classics habe, die ich beide besprechen möchte, weil der von der letzten Woche einfach zu wichtig gewesen ist. Und ich würde sagen, wir fangen mal bei dem von letzter Woche an. Und das, da fange ich mal an.
Also ja. ich bin Casper, okay? Und Memo ist Tour einfach.
Ja, genau. Leg los. Jetzt muss auch liefern. Music Knowledge kommen. Denn es geht mir um, und wenn Leute mich fragen, größtes Rap-Album aller Zeiten, dann variiert das. Und ich finde, du kannst diese Frage nicht mit einem Album beantworten. Aber die häufigst gestellte, von mir gegebene Antwort ist Jay-Z Black Album von 2003. Mhm. Und dieses Album ist am 14.11. rausgekommen und ist für mich einfach ein Instant Classic, so, weil so viele Sachen da drauf sind, so viele Songs da drauf sind, die mich geprägt haben. Also 99 Problems. Kennt ihr diesen Moment, wenn ihr so selber Formate Dinge macht und Rap und dann denkt ihr, geil, und dann mache ich das und dann hau ich den Beat dahinter und sowas alles und dann kommt, was ist das? Zap und benutzt dieses Sample von 99 Problems und ich denke mir, öffentlich recht, und ich denke mir, ihr Wichser, Alter. Den wollte ich vermeiden, aber naja, aber bis dahin führt's halt, dass sogar deutsch-öffentlich-rechtliche Mediensendung einen Song samplet von diesem Album oder zumindest ein Sample benutzt, das gleich platziert ist. Ist für mich, wie gesagt, vielleicht auch das größte Jay-Z-Album, da können wir uns lange drüber streiten, wer mitstreiten möchte da draußen oder auch hier über den Punkt. Für mich ist es aber das größte Album und deswegen war es mir total wichtig, es reinzubringen. Und jetzt habt ihr alle mal die Möglichkeit, mir zu erzählen, was ihr davon haltet. Und
also ich finde, natürlich ist es ein überkrasses Album, so, da muss man gar nicht drüber reden. Mir ist nur noch mal aufgefallen im Zuge jetzt der letzten Folge ja quasi, wo wir den Classic eigentlich vorbereitet haben, dass ich mich nicht entscheiden kann, ob das mein liebstes Jay-Z-Album ist oder ob ich Blueprint ein bisschen lieber mag. Das wechselt bei mir immer so ein bisschen.
Und die, Masse geht ja zu Blueprint, das ist ja auch fair.
So, und dann habe ich aber noch mal festgestellt, wenn man sich quasi seine komplette Diskografie anguckt, wie krass das eigentlich ist, dass es für mich eigentlich keinen anderen Artist gibt, der eine so breite Masse an krassen Alben hat, wo sich eigentlich jeder und jede irgendwie ein persönliches Lieblingsalbum rauspicken kann und eigentlich niemand was dagegen sagen kann. Wenn ich jetzt sage, Black Album ist mein Lieblingsalbum, dann habe ich, weiß ich nicht, wie viele Leute mit mir, die sagen, ja, Mann, das stimmt. Wenn ich sage Blueprint, dann habe ich mindestens genauso viele Leute, die sagen, ja, das stimmt. Selbst wenn ich 444 sage, wird es wahrscheinlich viele geben, die sagen, ja, auch das ist ein völlig legitimes Lieblingsalbum. Und mir fällt einfach kein anderer Artist ein, der annähernd so eine Diskografie hat, wo man mit so vielen Alben mitgehen könnte und sagen kann, ja, das ist das beste Album, was er gemacht hat. Finde ich krass.
Boah, schwierig. Also ich, also 444 ist auch irgendwie mein Lieblings-Jay-Z-Album, aber ich muss ehrlich gestehen, ich habe andere US-amerikanischen Rapper-Helden gehabt, so. Ich war bei Jadakiss, ich war bei anderen unterwegs tatsächlich. Also Jay-Z, da gab es immer wieder Songs, auch diese Kollabo mit Linkin Park und. Da gab es immer wieder auch dieses Album mit Kanye West, Watch the Throne, Wahnsinn. Also wirklich immer wieder Songs, die ich sehr gerne gehört habe. Aber ich war jetzt nie so der Jay-Z-Fan, der mal so Jay-Z-Alben durchgehört hat und auf Repeat und jeden Song, jede Zeile gefühlt hat. Also wahnsinniger Künstler, auch also einfach jemand, den ich extrem respektiere, aber für mich dann irgendwo auch zu sehr Businessman gewesen, neben seiner Kunst, als dass ich ihn so extrem vergöttert habe, künstlerisch.
Also erstmal vorweg, ich habe ein bisschen Angst vor Nico gerade.
Guckt sehr böse gerade.
Er guckt die ganze Zeit.
Keine Angst, der sitzt in Kanada, der ist weit weg.
Ja, genau, gut. Kann nichts passieren. Also eigentlich genauso wie Memo, The Black Album ist natürlich super krass. Und auch wenn ich zurückdenke, weißt du, ich habe noch genau, gerade auch wo du 99 Problems gesagt hast, ne, ich habe halt noch genau vor Augen, ich habe damals, da komme ich auch gleich nochmal bei meinem Album drauf zu sprechen, aber das war so eine Zeit, wo ich halt so voll in Hip-Hop eingetaucht bin oder gerade angefangen habe. Damals noch mit meinem Trackstore 512 Megabyte MP3-Player irgendwie so aussuchen musste, welche Songs kommen da drauf und welche nicht. Und wenn ich dann halt zurückdenke, weil du mich halt genau zurückgeworfen hast, wie 99 Problems halt für mich ich glaube, über die ganze Zeit, wo ich dieses blöde kleine Ding irgendwie besessen habe, war da halt irgendwie drauf und das hat einen irgendwie begleitet und irgendwie mit diesen wie so fast mechanischen Beats, die drauf waren und mit dieser Art von Flow, das hat einen irgendwie auch voll damals irgendwie empowered. Also ich habe damals auch getanzt und so, weißt du, das war irgendwie nochmal so ein anderes Movement mit der Mucke. Aber auch wie bei Memo, es war jetzt nichts, also ich vielleicht war dieses MP3-Player-Ding, was ich damals hatte, das war vielleicht meine Playlist, die es heute wäre, weißt du? Ich habe mir dann halt wirklich auch so ein paar Jay-Z-Tracks draufgezogen und noch so ein paar andere Sachen. Wenn ich zurückdenke, habe ich gar nicht so den Zusammenhang gecheckt. Ich habe das gar nicht in so einem, ich habe das auch nie zusammenhängend so gehört. Also ich habe mir dann wirklich, ich habe das dann irgendwo, das war auch so die Anfangszeit von so Messengern und habe dann eigentlich von hier und da von Homies mal was rübergeschickt bekommen oder mal in der Pause was aufs Handy und so. Und das waren dann immer so meine punktuellen Berührungspunkte und das geht mir bei voll vielen Alben irgendwie so, dass ich euch jetzt auch gar nicht sagen könnte, so rückblickend, ey, was fand ich davon am krassesten? Es waren halt eher immer so bestimmte Songs, aber ey, ne, wenn wir sagen, okay, wenn da 99 Problems drauf war, dann muss das Album auch vorne irgendwie dabei sein für mich.
Wisst ihr, was das Schöne daran ist? Über Musik gibt es ein, oder beim Besprechen von Musik, dieses einen entscheidenden Punkt, den du nie unterschätzen darfst. Das ist das Schöne auch in diesem Format. Das Momentum, in dem dich diese Musik trifft. Voll. Und niemanden, der nicht 2003 in dem Momentum da war und quasi darauf gewartet hat, dass Black Album kommt, es dann gekriegt hat, es aufgemacht hat, es gehört hat und hatte das Gefühl, okay, es ist ein scheiß Album mit 15 Songs oder wie viel sind da drauf? Ich habe es hier nebenbei, 14 Songs, davon sind 12 Hits oder 10 Hits. Mhm. So, das ist so, okay, boah, Digga. Und wenn du das dann auf einem MP3-Player hörst, wenn du das nachholst, so, dann kannst du auf jeden Fall diese Punkte mit, der hat eine Legacy und ich finde zum Beispiel auch total richtig, was du sagst, er hat gesagt, dass, ich weiß gar nicht, wer von euch das beiden gerade war, aber Jay-Z, der ist für mich auch insgesamt mehr, was das Ganze angeht, ne? Also das ist dieses I'm not a businessman, I'm a businessman, so. Yo, think small, I think biggie. Der hat schon früher größer gedacht und nebenbei war er trotzdem aber ein krasser Rapper. Und dann dazu auch noch mit dem klassischen Skillset-Up aus dieser Legende mit, ich schreibe die Texte nicht auf, ich habe sie im Kopf, ich rap sie ein, ja, weil voll. Du hattest dieses eine Zeitfenster, das war teuer und in der Zeit musstest du delivern. Deswegen brauchst du auch keine 6 Takes, sondern einen und den haust du rein und dann ist das fertig. Diese ganze Attitude, die spielt natürlich mit, wenn du eine Lobhudelei auf ihn hältst und natürlich auch wertet es ein Album nach 20 Jahren auch nochmal ein kleines bisschen mehr auf, wenn du es hörst. Dass wir alle hier, glaube ich, irgendwo einen Punkt haben, in dem wir sagen können, Jay-Z hat irgendwas nicht ganz falsch gemacht in seiner Karriere, ist vollkommen fair. Es ist einfach ein absoluter Classic für mich und meine Sozialisation. Und deswegen war es für mich total geil, dass er hier angekommen ist und ich musste ihn reinhauen. Aber, und das ist das Schlimme an diesem Format heute, Jungs, ihr müsst da gnadenlos durch, wir haben noch einen zweiten. Und den kannst du mal erzählen, Yannick.
Okay, jetzt bin ich dran. Unser zweiter, quasi der aktuelle Classic für diese Woche, ist Doggy Style von Snoop Dogg. Ist am 23.11.93 rausgekommen. Ist das Debütalbum und auch sein Durchbruchalbum, damals noch als Snoop Doggy Dogg unterwegs. Dann gab es da ein bisschen Probleme mit den Namensrechten. Damals über Death Row rausgekommen, auf Platz 1 gechartet und ja, ähnlich relevant, würde ich sagen, wie der Jay-Z Classic, also auch in diversen Listen Top Alben der 90er, Top-Alben überhaupt gelistet. Gin and Juice, Who Am I, so Ain't No Fun, das sind so große Hits auf diesem Ding. Und ja, was soll ich sagen, Snoop Dogg ist halt auch ein Name, zu dem jeder irgendwie so eine Verbindung hat. Bei mir ist es tatsächlich so weniger als bei Jay-Z, das, was ihr eben so beschrieben habt, dieses einzelne Songs hören und feiern, aber jetzt nicht so auf Albumlänge. Aber nichtsdestotrotz halt, ja, was soll man sagen? Es ist halt Snoop Dogg.
Na, Jungs, was seid ihr?
Also ich habe diese Woche auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es gestern oder vorgestern war, die Meldung gelesen, dass er nicht mehr smoked.
Ja, ich auch.
Gestern Nacht.
Das ist, also weiß ich nicht.
Please respect my privacy.
Finde ich gut auf der einen Seite, aber ja, keine Ahnung. Wenn man jetzt auf seine Musik zu sprechen kommt, ja, schade. Also auch da bin ich jetzt nie der große Snoop Dogg-Fan gewesen, aber war immer begeistert von seiner... Also ich habe immer Feature-Parts geliebt, wenn er irgendwo auf einem Song war, weil er nämlich mit seiner Stimme, mit seiner Art und Weise, wie er flowt, mit seiner Leichtigkeit immer anders klang als die anderen New York Rapper und so weiter, die doch ein bisschen härter unterwegs waren. Also ich habe es immer sehr gemocht und natürlich kenne ich auch die besagten Songs aus diesem Album. Natürlich kenne ich alle seine Hits und so. Also auch Snoop Dogg ist einer der Legenden. Auch sein Auftritt bei Rhythm and Flow Netflix Special Show, wo die Smoke hervorgekommen ist, da hat man nochmal gesehen, wie unfassbar sympathisch er ist. Snoop Dogg ist einfach auch als Persönlichkeit so unfassbar. Auch cool. Also wenn ich so irgendwie auf TikTok oder so unterwegs bin, ab und zu kommen dann so Videos, wie Snoop Dogg irgendwo chillt, neben so einer Sicherheitsperson und einen Blunt raucht und dann den Blunt weiterreicht an den Security-Mann und so die Caption darunter ist so, ja, wenn Snoop Dogg dir einen Joint reicht, dann musst du ihn halt auch rauchen und so. Und dann, allein solche Sachen sind halt so todessympathisch, dass ich ihn einfach nur feiern kann. Aber auch das Album, also man muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht 40 oder so und als dieses Album rauskam, 93, das ist 30 Jahre jetzt her, da war ich 4. Und also so, ne, und von der Warte her habe ich jetzt nicht irgendwie das so krass gepumpt und ich hatte jetzt auch kein Momentum mit 4, dass ich da irgendwie das ausgepackt. Also es ist jetzt albern, ich weiß, aber ja, es gutes Album, aber für mich kein Classic, was ich hoch und runter gepumpt habe.
Ich find's krass, dass du das sagst, weil ich bin ja noch mal jünger als du. Mhm. Und bei mir war dieses Album gefühlt omnipräsent, aber weil wir auch die ganze Zeit nur Oldschool gehört haben. Also ich meine, gefühlt, also so meiner Generation haben alle irgendwie angefangen, Oldschool zu hören. Dann ging es langsam los irgendwie mit Soulja Boy und so irgendwann. Aber das war bei uns damals immer ein Ding und damit halt auch das Album. Also tatsächlich, davor habe ich ja gesagt, irgendwie so einzelne Lieder auf MP3-Player und so. Aber natürlich auch, also zum einen, also ich habe eine ältere Schwester, die halt schon früh Hip-Hop getanzt hat und dadurch halt so voll in der ganzen Bubble war und ich dann halt immer dabei bei irgendwelchen Meisterschaften und so und habe dann auch selber angefangen zu tanzen. Und durch sie bin ich an voll viele auch so an Hip-Hop rangeführt worden. Und da erinnere ich mich wirklich ganz genau, dass mein erstes Rap-Album, was ich wirklich gehört habe, war auch von Snoop Dogg tatsächlich. Und deswegen habe ich da auch irgendwie so voll die Verbindung direkt zu ihm gehabt. Aber das war Rhythm and Gangsta mit Drop It Like It's Hot. So. Und das habe ich halt damals voll durchgepumpt und war irgendwie für mich voll was Neues, eine ganz neue Welt. Und Doggy Style kam dann tatsächlich erst so, als wir dann mit den Jungs irgendwie unterwegs waren. Man hat irgendwie angefangen zu trinken und vor allen Dingen zu rauchen und dann halt irgendwie Nate Dogg mit seiner Stimme, der irgendwie dazu gesungen hat. Also es war irgendwie so eine Art Swaggy Gangster. Also halt genau das, wofür Snoop Dogg eigentlich steht. Und das hat mich eigentlich komplett durch diese Zeit begleitet, eigentlich komplett auch so durch die Pubertät damals. Und und ich meine, ich fand es interessant, weil ist das Album und oder allgemein die Mucke von Snoop Dogg für mich so eine wichtige Rolle gespielt hat, obwohl das so viel später war, ne, oder obwohl halt das Album irgendwie 20 Jahre vorher rauskam, 15 Jahre vorher rauskam, ne. Ja, also ich kann euch nur recht geben. Ich will mich gerade nur gut stellen mit Nico wieder, deswegen.
Keine Sorge. Nur weil Alben 30, 40 Jahre alt sind, dieses immer das Gefühl, ich finde, das ist eins der größten und wichtigsten Alben der West Coast Rap Geschichte, weil da einfach jemand auf den Plan gekommen ist in einer Konstruktion mit Dre im Hintergrund, der einfach, wir reden 30 Jahre später immer noch über diese Person. So. Und bigger than the music. Ich finde aber das Album gar nicht so stark. Also da sind ein paar Songs drauf, die ich sehr gut finde. Und Gin & Juice ist wahrscheinlich einer der größten Rap-Hits. Auch da wieder, das ist ja auch eine Nummer, die heute noch irgendwo mal gespielt wird, auch wenn es auf einer anderen Zeit kommt. Wenn du das geschafft hast, wenn du einen Oldie geschaffen hast.
Absolut.
Der irgendwie auch noch heute irgendwo gespielt werden kann, ohne dass es total unangenehm wird, dann hast du auch eine Menge hinterlassen. Die Persönlichkeit dahinter ist, glaube ich, aber das, was es ausmacht. Und ich durfte ihn, glaube ich, zweimal treffen. Und das ist einfach eine Erscheinung. Und der schwebt quasi durch den Raum und sowas alles. Das ist alles ziemlich beeindruckend. Ich war nie wirklich Kiffer. Deswegen hat mir da auch die Basis dafür gefehlt. Aber ich kenne Geschichten. Und eine der schönsten, die haben wir uns erzählen lassen, Yannick, als wir mit Back to Tape in L.A. waren und mit die Smoke. Muss ich immer denken. Ja, und mit die Smoke unterwegs waren und die Smoke Rapper aus LA, ähnliches, ne, Umfeld oder so. Man kennt sich so. Und der erzählt eine Geschichte über Snoop, dass da irgendeine in Crenshaw irgendwo eine Veranstaltung war, was ich glaube, es war in Crenshaw, ne, irgendwie eine öffentliche Public-Veranstaltung und Snoop dahin ist und einfach so Food Trucks mit aufgestellt hat. Für die Community. Dass einfach so viele Leute kommen. Ich lade euch alle ein, da sind Food Trucks, esst. So, wir haben eine gute Zeit hier und geht damit hin und macht seinen Scheiß. Und das gehört natürlich auch zum Gespür von, du bist ein weltweit umfassender Superstar. Du hast dir jemanden engagiert, der 100.000 im Jahr dafür kriegt, dass er dir Blunts dreht. Ist Angestellter von dir und trotzdem hast du so viel Bodenhaftung, dass du ganz genau weißt, wenn du an dieser Hausecke stehst, dann ist das alles scheißegal, weil dann musst du dafür sorgen, dass die Leute dich respektieren. Und wenn du dieses Feingefühl hast, dann bist du ein ganz großer und das ist er. So. Und dann, dass er dann nach 30 oder 40 Jahren Kiffen aufhört und das dann so auch betonen muss, bitte respektiert mich, dass ich nicht mehr kiffen will. Also ich glaube, da steckt mehr dahinter. Ich glaube, das ist irgendwas Gesundheitliches oder irgendwas anderes, was da noch drin steckt.
Denke ich auch.
Aber uncool irgendwie.
Ja. Ja, aber deswegen trotzdem Classic, auch wenn, ich glaube, also ich weiß nicht, Janik, wie es dir geht, aber wir auf jeden Fall wahrscheinlich alle einen Song oder drei Songs davon haben. Also ich aber nicht mit diesem Album so verwurzelt bin, wie ich das zum Beispiel mit Black Album bin.
Ja, safe, gehe ich mit.
Aber ihr habt was, womit ihr verwurzelt seid. Wer fängt an?
Ich glaube, Fede, bei dir würde es besser passen, weil wir gerade in Amerika sind.
Okay, ja, voll. Ja, ich habe Get Rich or Die Tryin' mitgebracht. Also, wo soll ich anfangen?
Wo fange ich an? Ja.
Also, vielleicht auch da nochmal irgendwie so ein persönlicher Bezug, weil da, also ich habe sowieso das Gefühl, das Album an sich wurde schon hoch und runter diskutiert. Was ich auch so ein bisschen mitgebracht habe als Gedanken, ich fand es damals krass in meiner Wahrnehmung, was das so für ein Movement gestartet hat. Also mit diesem ganzen G-Unit-Ding, ich weiß halt noch, dass alle meine Freunde komplett in G-Unit ausgestattet waren. Wir hatten so G-Unit-Ketten, G-Unit-Cap, haben die Mucke gehört, G-Unit-Hose, alles Mögliche. Halt mein Zimmer hing voll irgendwie mit Postern und so. Und ich habe noch mal überlegt und dachte so, gab's das in der Form nochmal? Also ich meine, er hat ja dann so eine Marke natürlich daraus gemacht, aber ich dachte mir dann, das ist ja, als würde heute in Deutschland jeder mit irgendwie Merch von, was weiß ich, von Kendrick oder so rumlaufen oder so. Also das kennt man ja so gar nicht mehr. Also ich fand's damals krass, weil mit diesem Album, das so für mich losging, dass das einfach komplett allumfassend war. Also G-Unit war alles und diese Gang halt dazu und dann die Beefs, die es gab und so, das war alles so ein krasser Film und aus dem man dann auch gar nicht mehr rausgekommen ist, so in seiner Umgebung, ne? Also ich find's krass, was da für ein Movement mit losging, deswegen für mich so eins der wichtigsten Alben.
Ja, absolut. Bei mir das nach Eminem Show das zweite Album, was ich mir wirklich selber gekauft habe. Und da genau das, was wir jetzt eben gesagt haben, Momentum des Todes. Also als da damals das Album gekommen ist, in der Club, die Single, dieses Video, wo sie am Anfang diese Kolonne an Autos da zu dieser Basis da fährt und dann hängt da von der Decke und alles, das war alles super cool, das fand ich so geil und auch die Klamotten, was du sagst, ich habe sie leider nie bekommen von meinen Eltern, so, ich hätte sie so mega gerne gehabt, also ja, ist natürlich sehr subjektive Wahrnehmung, aber ich weiß nicht, einen größeren Einschlag, so irgendwie habe ich persönlich so nicht mitbekommen, beziehungsweise hat mich nie irgendwie was anderes so hart getriggert wie das Ding damals auf jeden Fall.
Alter Schwede. Also ja, ich auf dem Super Bowl, ich fange nochmal an. Super Bowl Halftime Show 2000, was war's? 22,
vor zwei Jahren oder so?
Ja, der 21, genau, 21. Mit den ganzen Legenden und auf einmal hängt 50 Cent wieder da von der Decke und spielt das Ganze und das Internet macht sich darüber lustig, dass es mehr ein Dollar ist als ein 50 Cent, der darunter hängt. Und ich denke mir so, ihr blöden Idioten, Digga, das ist einfach, auch dieser Move Also ich weiß nicht, also das sind doch alles so Kleinigkeiten, die zeigen, dass wenn du da so lange später drüber sprichst, es spricht, jeder Künstler bringt jeden Tag irgendwo ein Musikvideo raus, macht irgendetwas, jeder versucht irgendwie einen Move zu machen. Dieser Move ist über 20 Jahre alt, also ist es jetzt 20 oder 20 Jahre alt, über 20 Jahre alt, ne? Und jeder spricht noch darüber. So. Und das ist einer von vielen Smartness-Punkten auf der Legacy von 50 Cent. So, der heute in seinem Social Media Game manchmal so ein bisschen den Grind übertreibt, habe ich das Gefühl. aber auch hier etwas hinterlassen hat, was krass in die gleiche Liste gehört von den Alben, die wir jetzt hier eben schon genannt haben. Es ist genauso ein Instant Classic, sind genauso krasse Dinger drauf. Obwohl mich zum Beispiel über den, also das Movement, das du beschrieben hast, finde ich total geil, weil da war ich halt ein Tick zu alt dafür, den Kram mitzumachen. Oder ich bin ein bisschen aware dagegen, aber es war uniform. So, und es war das, was Wu-Tang 10 Jahre vorher gemacht hat. Ja. Sehr, sehr schlau hier wieder dafür gesorgt, dass du eine komplette Generation uniformierst. So, also total beeindruckend im Ganzen. Aber mein Hit von diesem Album ist ja zum Beispiel auch nicht
in the Club?
Ja, genau. Ich habe hier meinen gerade gesagt. Es ist ja nicht in the Club, sondern es ist zum Beispiel If I Can't.
Der war stark.
Safe, so krass, ja.
So, und den liebe ich bis heute. So, dieser Beat einfach wieder reingeht und sowas alles. Ich höre immer nebenbei, ihr habt mich wahrscheinlich im Kopf nicken sehen, da war ich eben schon wieder in dem Album rumgeskippt. Aber geiler Instant Classic, auf jeden Fall. Und wir hatten hier, glaube ich, auch schon ein paar Mal Yannick, ne?
Habe ich mir schon was gedacht. Aber
weißt du, was das Krasse daran ist? Das zeigt auch, ja, Dicker, es ist einfach Classic.
Ja, genau. Absolut. Jeder erzählt was anderes über das Album.
Ja.
Ich fand 21 Question zum Beispiel sehr krass. Ich habe auch, ich weiß noch ganz genau, wie dieser Song rauskam und ich am nächsten Tag zur Schule gelaufen bin und alle meine Freunde oder Schulkameraden haben nur über In The Club gesprochen und ey, hast du gehört? Und da gibt's jetzt diesen einen neuen Rapper und was ich halt so beeindruckend noch finde, ist, dass 50 Cent dann ja später mit seinem Film und mit seiner ganzen Lebensgeschichte ja so besonders war. Also nicht nur, dass der Sound irgendwie anders war, dass so die ganze Art und Weise, wie er das gemacht hat, war natürlich neu und natürlich dann auch von Eminem und Dr. Dre irgendwie in einem Labor entwickelt war. Das war ja schon was Besonderes, aber er war halt einfach auch fresh und klang halt anders als Eminem und klang anders als jeder in dieser Zeit und hat auch immer sehr gute Moves gemacht, war immer auch lustig. Also ich weiß noch, wie er... Okay, für Ja Rule dann vielleicht nicht so lustig, aber der hatte dann Beef mit Ja Rule gehabt und hat dann bei einem Ja Rule-Konzert die ersten 3 oder 4 Reihen des Konzerts aufgekauft, damit die halt während des Konzerts einfach leer bleiben. Und also nur so solche Moves, so, ne? Und also für mich ist er wirklich Legende und das Album, was Fede mitgebracht hat, das ist halt so ein Album zum Beispiel, was ich wirklich hoch und runter gepumpt habe und was sehr besonders ist. Also ich habe bestimmt jeden Song von diesem Album locker 60, 70, 80 Mal gehört. Und wenn ich ihn aber jetzt nochmal irgendwie aufrufe irgendwo auf einer Streaming-Plattform und ich klicke, keine Ahnung, If I Can't, ich klinge Wangstar, PIMP, 21 Questions, irgendeinen Song an, dann ist er nicht langweilig für mich, sondern das ist er instant nice. So,
ja,
und
voll.
Und das halt irgendwie zu kreieren, dass Musik dann halt auch zeitlos ist und auch generationenübergreifend funktioniert, das zeigt halt einfach, was für ein krasses Album das ist und was für ein wahnsinniger Künstler er auch ist.
Ja, krass. Jetzt auch alles irgendwie so ein bisschen Überleitung. Jetzt wird's aber spannend zu deinem Klassik. Ich bin mal auf die Geschichte dazu gespannt.
Yannick hat mir schon im Vorfeld gesagt, dass das noch nie jemand mitgebracht hatte.
Also noch nie.
Du glaubst es.
Nagelt mich nicht drauf fest. Auf jeden Fall nicht oft. Wir haben da noch nicht oft drüber gesprochen.
Ja, finde ich ganz nice, bin trotzdem erschrocken drüber gewesen. Ich habe nämlich mitgebracht von Bushido, vom Bordstein bis zur Skyline. Das ist, also ich, zum Kontext, ich bin ja Berliner und ich bin auch in Berlin aufgewachsen. Und für mich bedeutet dieses Album ganz, ganz viel. Das ist, also vom Bordstein bis zur Skyline, nur um es mal so ein bisschen einordnen zu können, das kam 2003 raus. Da war ich selber 14, also wirklich pubertierender Jugendlicher. Und ich weiß noch, wie ich das alles schon mitbekommen hatte, weil bei mir im Umfeld waren viele Leute schon irgendwie dabei. Die haben Sekte wurde gehört, Ku Savas wurde gehört, Taktlos wurde gehört und Bushido wurde auch gehört wegen Carlo Koks Nutten. Also es gab schon so, okay, der macht jetzt ein Album und ich weiß noch, wie ich damals zu Downstairs gelaufen bin. ausgestiegen, S-Bahnhof Schöneberg, bin zu Downstairs hin und habe mir die CD gekauft, also die wirklich physisch Bushido. Und der hat mich natürlich begleitet. Man muss dazu sagen, vielleicht auch vorneweg, ich habe das letztens jetzt auf einer Autobahnfahrt von Frankfurt nach Berlin jetzt gehört, 20 Jahre später, und habe festgestellt, dass das Album halt höchst problematisch ist, inhaltlich gesehen natürlich, weil auf nahezu ja fast jedem Song kommen halt wirklich frauenverachtende, sexistische, homophobe Textzeilen vor, und als Jugendlicher habe ich das gar nicht so wahrgenommen, war aber natürlich auch als pubertierender Jugendlicher definitiv nicht so sensibel, wie ich das jetzt bin mit über 30, aber auch weil natürlich gesellschaftlich da auch viel passiert ist und wir allgemein sensibler geworden sind. Aber was es für mich ausgelöst hat, war, was gab es denn damals im Deutschrap? Es gab halt natürlich schon Savage, es gab schon Azad, es gab Sammy Deluxe, Beginner, Füchse, bla bla bla. Ne? Also es gab so eine Menge relativ nice Stuff schon, aber Bushido war der erste Gangster-Rapper, der es wirklich geschafft hat, mit seiner Stimme, mit seiner ganzen Art und Weise, mit seinem Auftreten, natürlich auch geformt von Spectre, der das Ganze initiiert hat, in den Musikvideos, das Bushido-Tattoo auf dem Hals. Ich meine, heutzutage ist fast jeder tätowiert, aber damals war ein Hals-Tattoo mit einem Logo schon etwas sehr, sehr Besonderes. Das hat mich extrem begeistert, und er war natürlich auch als Berliner, fand das natürlich sehr spannend, wie er immer wieder Tempelhof, Schöneberg, immer wieder die Stadtbezirke in den Vordergrund gestellt hat. Und ich hatte damals ein Schulpraktikum in Schöneberg gehabt und habe mir immer auf dem Weg dahin, saß ich im Bus und hab das gehört und war in einem Film. Ich war einfach in einem Film, und das hat sehr, sehr viel bei mir noch hinterlassen. Und für mich ist es nach wie vor, wenn man sich das auch heute anhört, so wie er damals gerappt hat, die Beats bei Nacht, wie es produziert ist und so weiter. Zeitlose Kunst. Also wirklich starkes, starkes Album. Danach habe ich ihn nie wieder so gefühlt. Auch als er dann bei Universal das Album rausgebracht hat, habe ich immer Santino sofort rausgehört und fand, dass er seine Freshness verloren hatte. Aber für mich war er hart, er war fresh. Er hat nach wie vor eine sehr, sehr gute Rap-Stimme. Und das Album, damit verbinde ich natürlich eine sehr, sehr lange Jugendzeit, und vielleicht ist es deswegen ja auch so besonders für mich. Aber ja, das ist mein Classic-Album.
Absolut groß sein.
Wie war das für dich, Memo? Also, ich meine, du bist ja in Kreuzberg aufgewachsen und so, ne? Und auch im Block und so. Gab es damals nicht so auch voll den Lokalpatriotismus, dass du dir gedacht hast, so, ey, was rappt der da die ganze Zeit von Schöneberg und Tempelhof, aber du warst halt mit deinen Kreuzberger Jungs und so, also war das nicht so ein Ding damals, oder hast du es dann eher gefeiert?
Also ich habe es eher gefeiert. Ich meine, Savas stand ja immer für Kreuzberg, weil er auch in der Nähe am Kotti und so gewohnt hat. Also für uns war klar, dass in Kreuzberg viele sehr gute Rapper sind. Aber es war dann mehr, es war gar nicht so ein Stadtteil gegen Stadtteil-Ding, sondern es war so ein Berlin gegen Frankfurt, Berlin gegen Hamburg-Ding. Und dementsprechend war es einfach cool, dass ein sehr harter, cooler Rapper dann irgendwie für Berlin wieder am Start war. Und vor allem, also Savas ist natürlich auch ein Kenneck, aber Bushido sah halt aus wie ein Araber. Ne? Also das war so halt, damit konnte man sich dann extrem, gerade für jemanden, der irgendwie im Block aufgewachsen ist, konnte ich mich mit Bushido schon sehr, sehr identifizieren.
Ich finde es total spannend und interessant zu hören, wie Bushido logischerweise in Berlin Leute getriggert hat zu dem Zeitpunkt. Aus Hamburger Sicht ist es ja etwas, womit man sich erstmal ein kleines bisschen beschäftigen musste. Ich erinnere mich noch genau an diese Zeit, wo es auch so diesen Kampf darum gab, was da für ein Sound kommt, wie der dargestellt wird, welche Härte da drin steckt, etc. pp. Hab aber auch in dieser Zeit dann das natürlich alles versucht zu verstehen, nachzuarbeiten, mich reinzuhören und so. Und bin auch bei diesem Album damals auf jeden Fall hängen geblieben. Und ich habe auch nebenbei mich eben durchgeskippt hier. Und mir fällt auf, dass mit Bei Nacht ich einen Song habe, der inhaltlich, da sind wir wieder bei dem Punkt, was du ursprünglich gesagt hast, ich glaube, diese Ebene müssen wir hier zur Seite schieben. Das ist ja, da textlich auf jeden Fall schwierig und auch Dinge gibt, über die man diskutieren kann.
Absolut.
Das gehört da halt einfach in dieser Situation, in dieses Gesamtwerk. Aber Bei Nacht ist halt eine Nummer, die kann ich auch, glaube ich, relativ auswendig.
Das ist lustig, weil wir haben das in Frankfurt, also wir waren in Frankfurt und haben, also ich war, bin mit meinem besten Freund nach Frankfurt gefahren und wir sind dann wieder zurück und bei einer 5-Stunden-Fahrt hat man sich nach 3 Stunden irgendwie alles erzählt und dachte sich so, okay, jetzt machen wir ein paar Songs irgendwie, lassen wir ein paar Songs laufen und dann habe ich gesagt, komm, ein paar Instant Classics wäre doch ganz nice und wir haben das Bushido-Album angemacht und es war so beeindruckend zu sehen oder zu erfahren über sich selbst, so ein Album, was man jahrelang nicht irgendwie angespielt hat, dass man die Songtexte irgendwie komplett noch in irgendeiner Schublade im Kopf hatte. Mhm. Und ich bin dann auch sofort mit, komm in meinen Bezirk, der Rest kann gehen, bla bla. Und das war dann instant da. So, und das, also dass es das überhaupt geschafft hat, finde ich auch sehr, sehr begeisternd, beeindruckend.
Ja, da steckt ja auch genau dieser eine entscheidende Punkt drin, den ihr ja quasi eben noch ein bisschen in eurem Punkt auch hattet. Das ist hier Identifikation, ne? Also da ist eine Identifikation geschaffen worden, die größer ist als das eine Viertel, in dem man steckt, die einfach, glaube ich, einer ganzen Generation an der Jungs und hoffentlich auch Mädels in gewisser Form Identifikationsfläche gegeben hat, aus der sie heraus dann erwachsen sind. Und wir wissen alle, und über den Weg von Bushido bis heute kann man sich überall informieren. Man weiß, was passiert ist. Und man kann an irgendeiner Stelle aussteigen aus dem Zug oder bis heute im Hype-Train oder im Fanzug mit drin sitzen bleiben. Das ist jedem selbst überlassen. Fakt ist aber einfach, dieser Einschlag, den er damals hatte, so der dauert bis heute an. So, also wenn ihr mal in die Kommentare bei Twitter oder irgendwo geht und dann einfach seht, das sind halt einfach Leute, die seit 20 Jahren im wahrsten Sinne wie Soldaten seit dieser Zeit hinterhergehen. Und das liegt an diesen Releases. Deswegen.
Ach, ich habe in Berlin schon ganz, ganz viele Bushido-Tattoos auf Hälsen gesehen. Also von daher, das ist schon ein anderer Fanatismus. Von daher, ja. Also das ist sichtbarer Fanatismus auf jeden Fall.
Ja, also definitiv. Total guter Classic. Beide machen auch sehr viel Spaß. Die wir jetzt in der letzten Sekunde aus unserer Playlist rauspicken, ich weiß gar nicht, ob von denen irgendjemand, ich glaube, noch nicht Instant Classic Alben in dieser Form geschafft. Damit muss man erst in Jahren drüber sprechen. Aber wir suchen jede Woche, und das ist das Finale dieser Folge natürlich auch hier wieder, Songs aus unserer Playlist raus. Thank Backs When It's Friday. Yannick 3, ich 3. Und ich würde sagen, wie machen wir es? Soll ich anfangen? Du?
Ich kann am Anfang. Hier. Ganz frisch heute aus der Playlist. Ich habe mir gepickt Paula Hartmann mit Candy Crush. Ich finde es immer sehr beeindruckend bei ihr. Also ich mag ihren Sound. Das ist natürlich nicht so Rap im eigentlichen Sinne irgendwie, aber in dieser Welt, wie sie da ja doch mitspielt, die Ästhetik, die Sprache, ihre Texte, so dass dieser ganze Film, so das finde ich immer schon mal sehr schön, was sie da macht. Deswegen habe ich den Song dieses Mal mitgebracht. Und ich kann es jetzt ja an dieser Stelle gestehen, als kleiner Allmann Achim, auch ich bin bei Candy Crush fast Level 4000, also es war quasi ein Must-Pick für mich.
Level 4000?
Fast, 3900 und ein paar zerquetschte bin ich, Nico. Also gib mir noch das Wochenende hier und dann nächste Woche 4000.
Ich bin noch nicht mal Level 1.
Ja, es wird Zeit, Nico, es wird Zeit. Mein zweites Release, was ich mir gepickt habe, ist dafür umso mehr Rap, und zwar Kaiser Natron mit Sula. Kaiser Natron ist Hamburger Straßenrapper, Untergrundrapper aus, ich glaube, Mümmelmannsberg, also nicht die beste Adresse der Stadt, und genauso klingt die Mucke auch. Es gibt auch so leichte Verbindungen Richtung 187 und ja, sehr, sehr ähnlicher Sound, aber gefällt mir, manchmal geht mir das sehr, sehr gut rein. Deswegen habe ich den Song diesmal mitgebracht. Und Song Nummer 3, Ansu und Nate 57 mit Bahnhof, finde ich ein sehr, sehr starkes Release. Ich mag Ansu da sehr, sehr gerne drauf, Nate auch, wobei man dann natürlich sagen muss, dass der leider ja auch letzten Sommer oder letztes Jahr war es, glaube ich, so ein bisschen in die Verschwörungsecke abgedriftet ist. Deswegen so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Trotzdem habe ich das Release mitgebracht, weil ich es einfach sehr gut fand. Wenn man sich dem Ganzen bewusst ist, kann man das, glaube ich, ganz gut hören und einordnen. Bahnhof, sehr, sehr starker Song. Es geht, wie der Name schon sagt, um den Hamburger Hauptbahnhof. Er schildert da sehr, sehr eindringlich, was an großen Bahnhöfen dieser Nation halt so alles passieren kann.
Interessant. Der dritte Song, den du hast, wäre eigentlich auch in meinen Top 3 gelandet.
Und endlich war ich mal schneller als du diese Woche.
Ja, hätte ja sonst die Chefkarte ziehen können. Wollte ich aber nicht, denn ich habe mich darüber gefreut, dass du ihn genommen hast. Hab sehr viel Freude an der Nummer gehabt. Hab aber 3 andere genommen. Und diese Woche steht bei mir auf jeden Fall voll im Modus Vibe. so nenne ich es mal wirklich, weil alle drei mich irgendwie beim Durchhören der Playlist gekriegt haben, auf unterschiedlichste Art und Weise. Pagel ist der erste mit Manners. Ist eine ziemlich treibende Nummer, finde ich, hat aber so eine trotzdem so eine Ruhe und trotzdem ist sie schnell. Ich kann das nicht genau beschreiben, aber ich mag einfach gerade, was er da macht. Ist produziert von MacLeod und ist irgendwie, also hat, ist das, weiß ich nicht, es bleibt hängen. Ich kann es schwer beschreiben, hört es euch an, es ich ist ein Pagel-Song. Der mich irgendwie, also eigentlich gar nicht so meine Mucke, aber mich voll festgehalten hat. Und deshalb, ich habe diese Playlist und Kopfhörer ran und war voll drin. Und das Zweite ist mir passiert auf eine andere Art und Weise bei Simba mit Jerry und Tom. Total ruhig, wirkt wie ein und eigentlich auch gar nicht ins Wetter passend, so ein bisschen wie ein Song für die Jungs im Park jetzt heute Nachmittag. Bei mir ist noch Nachmittag, deswegen, ne? Bei euch ist schon dunkel. hat aber auch da genau einen Vibe für mich getroffen, der mich gecatcht hat, mochte ich sehr, sehr gerne. Hätte dann auch gut in die Ansu-Nummer gepasst, das wäre dann der dritte Song gewesen. So bin ich bei Minimum von Toyota Records und Clubs of Maine gelandet. Das Ding ist halt total anders, ist auch irgendwie, also ich habe dann immer häufiger immer mehr zugehört und habe immer mehr gedacht, nee, eigentlich, und trotzdem war der Song gut. So, und hat den Vibe gepasst von dem, wie ich heute die Playlist durchgehört habe. Und bin auch ganz bewusst um klassische, handelsübliche Sure-Shots drumherum gewandert, die ich sonst ausgewählt hätte.
Ich wollte gerade sagen, Catlix hat released, Nico, ne? Den hast du ungefähr die letzten 5 Male ausgesucht.
Ja, genau.
Catlix.
Catlix, ja.
Memo haben wir.
Einer für unreleased, auf jeden Fall.
Definitiv.
Haben wir schon auf dem Schirm, ja.
Da musst du früher aufstehen, Nico.
So war das gar nicht gemeint.
Ja, fair. Finde ich gut. Aber auf jeden Fall, wie jede Woche, eine Auswahl, mit der wir euch zeigen wollen, dass diese Playlist so vielseitig ist, wie sie nur sein kann. Und da werden sicherlich auch eine Menge Namen drin sein, die entweder schon oder sicherlich bald bei Unreleased Berlin stattfinden werden. So. Und wenn es soweit ist, geht hin und besorgt euch Tickets. Es wird schwer bestimmt, die werden immer heißer.
Also es ist tatsächlich so. Also seid bitte schnell.
Nächstes Mal 20.12., oder?
20.12., genau, mit einem Mega-Line-Up und wie gesagt, einmal im Monat. Januar steht auch schon fest, 17.01. Ja, checkt am besten einfach unsere Instagram-Seite aus, das ist unreleased.berlin. Da posten wir im Grunde immer alle Dates, da kann man sich informieren. Und wenn ihr in Berlin sein solltet und zufällig ein Unreleased ist, dann hoffe ich, dass ihr Tickets habt.
Ja, ich versuch's über Gästeliste, mal sehen, ob es klappt.
Ich wollte gerade sagen, also wenn ihr vorbeikommen wollt, dann sagt gerne Bescheid, ne? Wir würden uns voll freuen.
Danke für die Einladung.
Schön, dass ihr hier wart und ich hoffe, nach den anfänglichen Diskussionen im Vorfeld darüber, ob der Backspin-Stammtisch der richtige Ort für euch ist, die 2 Stunden, die ihr jetzt mit uns verbracht habt, haben dazu gesorgt, dass ihr euch wohlgefühlt habt. Wir fanden es auf jeden Fall sehr gut.
Vielen Dank.
Viel Erfolg euch. Wir sehen uns auf eurer Veranstaltung oder spätestens bei Unreleased Hamburg, dem Franchise-Unternehmen. Garantiert aber nächste Woche. Ja, genau. Garantiert aber nächste Woche beim Backspin Stammtisch. Danke, macht's gut und bis bald.
Ciao, ciao.
Danke euch. Ciao.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ich auf dem Stammtisch.
Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtisch, Phase. Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Backspin.